Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von den lieben Jungs und Mädels von Gamesplanet.com, dem Digitalshop für PC, Mac und Linux Games.
Bei Gamesplanet kriegt ihr zum Beispiel auch Doom Eternal, eins meiner Favorite Games des letzten Jahres. Eine Oper aus Blut, Kettensägen und Eingeweiden von Dämonen. Echt ein richtig feines Teil, mega geile Grafik, es geht unfassbar ab, der Doomslayer wird auf den Mars geschossen und sägt sich dadurch Unmengen an bösartigen, widerlichen Kreaturen. Voll meine Welt. Erinnert mich ein bisschen daran, als Reini mal Durchfall hatte, ist aber optisch auf jeden Fall schöner geraten. Und wenn ihr das bekommen wollt, das bekommt ihr auch unter anderem bei Gamesplanet und zwar zu einem guten Preis und einer fairen Mark. Und es gibt ja sogar noch einen Gutscheincode von Alliteration am Arsch, oder Reinhard?
Am Arsch. Der Gutscheincode lautet am Arsch. Ich buchstabiere AMARSCH. Die Menschen bei Gamesplanet haben nämlich noch sowas wie Humor. Mit dem Code bekommt ihr nochmal 5% auf den aktuellen Preis. Das heißt, wenn irgendwas eh schon reduziert oder im Angebot ist oder so, dann gehen von dem reduzierten Preis nochmal 5% runter. Im Gegensatz zu anderen fadenscheinigen Shops im Netz habt ihr bei Gamesplanet nicht nur einen ordentlich lizenzierten Shop, sondern auch einen ordentlichen Support, der euch wirklich mal hilft, falls irgendein Spiel nicht laufen sollte oder ihr irgendwelche anderen technischen Probleme habt. Dann gucken die sich eure Rechnerkonfigurationen an und helfen euch. Also, wenn ihr was Neues zu zocken braucht, dann schaut mal bei Gamesplanet vorbei und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch.
Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Das so sagen, das habe ich noch gar nicht so in Erwägung gezogen. Ich dachte eher, es wäre vielleicht meine Blase, mit der ich Probleme habe.
Ja, da ist das Trinken wichtig, ne? Wenn Sie das glauben.
Wobei ich auch morgens manchmal dieses Gefühl habe, wenn ich so allein im Bett liege.
Ja, gerade morgens, ne? Gerade morgens tritt das natürlich immer auf.
Aber komischerweise werde ich dann immer irgendwie... geil.
Das sage ich ja. Ich denke, ich sollte trotzdem mal so ein bisschen Allgemeinuntersuchung machen bei Ihnen.
Allgemeinuntersuchung?
Ja, sicher, das gehört doch dazu, oder?
Na gut.
Darf ich mal?
Herr Doktor, mein Problem ist da unten. Mein Problem ist dort unten. Dort sollten Sie mich vielleicht mal untersuchen.
Dass es nass ist da unten, das... fühle ich auch durch das Leben. Ja?
Oh, ich glaube, ich muss pissen.
Was müssen Sie?
Das Wasser.
Ja, gut, 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 gut. Machen Sie.
Was, da?
Ja, klar.
Einfach so oder reinpissen?
Ja, sicher. Ich muss das doch untersuchen.
Okay. Na nun, Mund auf. Oder wie wollen Sie untersuchen?
Das ist wirklich Geilheit. Oh.
Oh, Remford, komm schon, jetzt doch mal gut. Oh, bitte. Oh Gott, nee.
Den Diabetes mellitus können wir ausschließen. Ich denke, mit Ihrer Blase haben Sie keine Schwierigkeiten.
Und was machen wir jetzt mit meiner Geilheit?
Wissen Sie, gnädige Frau, ich weiß ja nicht, wie ich es sagen soll, aber ich bin ja nicht nur Arzt, ich bin auch Mann.
Ja, das war heute eine der härteren Nummern.
Ja, ich freue mich. Oh Gott. Ey, wirklich. Ich möchte bitte einen anderen Podcast-Partner, der so eine Scheiße nicht aussucht. Was war
Reinhard, hallo, es wird eng so langsam, ne? Ich rutsche ab.
Ja, es wird eng so langsam, genau. Das, bei dir wird es langsam eng, würde ich auch sagen.
Also man muss ja sagen, dieser Porno-Dialog war ja auch edukativ. Man hatte was dabei gelernt. Ne? Hast du gehört, was der Arzt zwischendurch gesagt hat?
Ja, also bei mir im Hintergrund höre ich immer noch irgendwelche komischen, ich habe es gehört, Sie haben keinen Diabetes mellitus.
Ja.
Aber ja, das ist bestimmt genau so testen. Reinhard, was ist das für ein Geräusch die ganze Zeit im Hintergrund? Ich höre die ganze Zeit noch irgendwie so komisches Gestöhne und irgendwie so, spielst du noch was auf deinem MIDI-Keyboard? Was ist das für eine Scheiße, Remford? Mach das aus.
Nix, ich habe nichts, das liegt bei dir.
Ach so, das ist bei mir. Ah, okay. Stimmt, das ist bei mir.
Weil du nebenbei noch Pornos laufen lässt.
Nee, Porno war es nicht, sondern ich habe vorhin, als du technische Probleme hattest, habe ich ein Spiel gespielt, das heißt Threes, also Dreien. Aha. Und da machen diese Steine, während sie warten, immer so Geräusche, so Schön. Und das habe ich die ganze Zeit im Hintergrund gehört, habe die ganze Zeit gedacht, wie random ist das denn, dass die jetzt auch noch diese Geräusche in diesem komischen Porno haben.
Nein,
boah,
nein.
Boah, Alter, wirklich, das, also so Pipi-Kacka-Kacke.
Ja, das war, ich glaube, es war von Piss Fun Volume 16. Ja, das,
Piss,
ne?
Piss
es gibt, also, if you can think of it, there's porn of it. Also, das.
Boah, Reini, ist ja, da sind wir jetzt schon im Bereich von Leuten, wo ich jetzt sagen würde, das ist schon nicht mehr so richtig normal. Also.
Ja, komm, also, sich anzumaßen, was normal ist und was nicht, also. Weiß ich nicht, würde ich nicht tun. Also ist nicht meins.
Auf jeden Fall würde ich das tun. Das ist richtig fettig, Rainer. Das ist richtig fettig. Damit will ich nichts zu tun haben.
Du bist
das
ein intolerantes Arschloch.
Pipi-Loch, da gehört genau Arschloch auch. Also da gehört einfach nichts hin. Das hat auch nicht im Fernsehen stattzufinden, auch nicht in irgendwelchen Filmen.
Wir in der CDU sagen, sowas macht man nicht.
Ohne Scheiß, Reini, da kommt bei mir direkt die Pfui-Kelle von Stefan Raab unter den Tisch. Also wirklich Doppelpfui, mein lieber Herr Gesangsverein. So.
Nein, wie gesagt, meins ist das auch nicht, aber irgendwas muss ich ja noch finden. Hallo, wir sind mittlerweile bei Folge 100, wie viel? So langsam wird's eng.
Du hast doch eben gesagt, when you think of it, it's porn of it. Also ich meine, allein. Also
das Problem ist ja, es muss auch akustisch funktionieren, ohne Bild.
Ja, das funktioniert akustisch ganz fantastisch, Reinhard.
Aber, das
war kein 80er-Jahre-Ding, das war ein bisschen moderner,
das,
oder?
Ja, das war ein bisschen moderner, hat man auch an der Qualität des Tons gehört. Aber man hat was gelernt, und zwar, dass man Diabetes früher tatsächlich daran erkannt hat oder diagnostizieren konnte, dass der Urin süßlich schmeckt.
Wie meinen bitte?
Ja.
Deshalb, früher hat der Arzt ein Glas voll Pisse getrunken und hat gesagt, ich glaube, wir müssen was mit dem Insulin machen, oder was?
Nee, deshalb auch Zuckerkrankheit. Also.
Verarscht mich
nein.
doch jetzt.
Nein! Warte mal, ich weiß nicht mehr, wie das. Also, ist jetzt nicht so, dass der Arzt einmal schön mit dem Urin des Patienten gegurgelt hat, aber als man so der Krankheit. Also in den frühen Jahren, als man Diabetes quasi entdeckt hat oder so, müsste das gewesen sein. Ich google das mal kurz. Diabetes. Das, was uns alle irgendwann einmal. Nee, da kommt als erstes das Gesundheitsministerium. Hallo, ich will Wikipedia. Da. Diabetes mellitus.
Kommt Jens Spahn wie ein Glas Pisse gurgelt, oder?
Warte mal, Einteilung. Gibt es hier nicht Historie? Häufigkeit in Deutschland. Bla bla. Diagnostik. Ah, guck mal, Diagnostik. Da müsste doch. Nee, das ist nur aktuelle Diagnostik. Meine Mutter war ja Diabetikerin, also die hatte ja Diabetes und ich habe als kleines Kind schon gelernt, wie man hier, also beziehungsweise ich habe in meinem, in der Zeit, in der ich älter geworden bin, konnte ich sehen, wie die Technik für die Blutzuckermessung besser wird. Von so komischen Stäbchen, wo man einen riesigen Tropfen Blut drauf gemacht hat und an so einer Farbskala ablesen musste.
Das kenne ich auch noch von einer Mitschülerin, da waren wir in der Grundschule, also total beeindruckt, wie mutig die sich selbst gepiekst hat und so.
Ja.
Das dann auch ständig, also wirklich ständig, gefühlt alle 30 Minuten muss sie sich selber pieksen.
Ja, als Kind fand ich das auch faszinierend und habe das natürlich auch ausprobiert, dieses Stechding. Und du glaubst gar nicht, wie scheiße weh das tut sich damit. Also ist, glaube ich, heute auch besser geworden, weil die Nadeln kleiner und feiner geworden sind. Und also früher braucht man echt noch so einen richtig dicken, ein oder zwei dicke Tropfen Blut auf diesen Streifen und musste da mit einer Stoppuhr nebensitzen und die irgendwie nach 2 Minuten abwischen, nochmal eine Minute warten und dann an der Skala vergleichen. Heutzutage hast du entweder so ein Filament, das du irgendwie im Arm stecken hast, wo du nur so mit einem Sensor dran gehst und macht Piep und dann hast du deinen Blutzuckerwert. Oder wenn du dich wirklich noch stichst, hast du ganz, ganz feine Nadeln, die nur winzige Löcher machen und du brauchst auch nur so ein Fitzelchen Blut, der so über Kapillarwirkung in das Gerät reingezogen wird und das dann auch irgendwie in 12 oder 10 Sekunden dir den Wert zeigt. Also da hat sich, also die technische Entwicklung da war schon geil. Also war spannend.
Wenn es irgendwas gibt, wo man wirklich relativ. Also natürlich bei ganz vielen Dingen, Computern etc. kann man technische Entwicklung sehen, aber besonders Medizin ist ja auch so ein Feld, wo das einfach allein in den letzten 100 Jahren so unfassbar Fahrt aufgenommen hat, was geht und was nicht geht. Früher warst du einfach, also im Mittelalter, warst du bei einfach 95% der Sachen zum Sterben verurteilt. Bei Sachen, wo wir heute, weißt du, so irgendwie die Nase rümpfen und sagen, ja gut, zwei Tabletten, alles wieder gut. Aber sei es jetzt, also wie viele Krankheiten ausgerottet worden sind im 20. Jahrhundert durch gute Forschung und durch Wissenschaft, das ist einfach unfassbar eigentlich. Und was für eine vorteilhaften Welt wir dort für uns selber dann doch leben und wie weit wir jetzt sind. Ne? Und jetzt ist ja das, was BioNTech jetzt gemacht hat, also da will ich jetzt aber nichts groß drüber sagen, weil ich da wirklich wenig Ahnung von habe. Aber an sich basiert ja jetzt auch der Impfstoff, den wir jetzt bekommen, eigentlich auf Krebsforschung. Ne? Also es ging ja, glaube ich, darum, irgendwie auch Mittel zur Krebsvorsorge zu finden.
Ja, und unter anderem, oder? also man kann nicht mal sagen, dass man an einem bestimmten Ding quasi forscht, sondern dass es eher, also dass es jetzt möglich war, einen Impfstoff innerhalb nicht mal eines Jahres komplett zu entwickeln mit den ganzen Teststufen, die halt gemacht werden. Ne? Da sagen die ganzen Spinner ja auch mal, ja, so schnell, da konnten ja gar keine richtigen Tests gemacht werden. Doch, der ist genau die gleichen Zulassungsschritte durchlaufen, die sonst um die gleichen Tests, die sonst auch gemacht werden. Die wurden nur dann halt parallel gemacht, anstatt hintereinander. Zumindest zum Teil. Auf jeden Fall, das, was man jetzt in einem Jahr entwickelt hat, baut natürlich auf Forschung, die Jahrzehnte zurückgeht. Ne? Also ohne die Forschung der letzten 30 Jahre in dem Bereich, also im Bereich Genetik und so, hätte man diesen Impfstoff so auch nicht machen können.
Und dann wären wir deutlich mehr gefickt gewesen.
Ja. Nochmal zum Diabetes, das steht übrigens, ist griechisch und steht für honigsüßer Durchfluss. Und damit ist tatsächlich Urin gemeint, sagte Deutschlandfunk Nova.
Aber muss ich mir jetzt wirklich vorstellen, dass der Arzt dann ein Löffelchen genommen hat? Oder?
Erstmals bekannt ist dieser Geschmackstest aus dem Jahr 1675 von einem Arzt in England.
Ey, bei aller Liebe, aber erstens, wie kommst du da drauf? Zweitens, hast du nicht einfach, also sagen wir mal, dein Patient hat Symptome, ne? Und du vermutest, da ist irgendwas. Ja. Würdest du dann irgendeine Substanz, die der Patient ausscheidet, sei es jetzt Nasenschleim, Blut, Sekret oder Pisse, würdest du irgendwas davon probieren? Ach, also ich meine, auf die Idee kommst du doch nicht.
Also,
nicht mal vor 400 Jahren.
Also 1600 irgendwann oder 1700 war das in der Wissenschaft gar nicht so unüblich, weil du musst immer überlegen, also wenn man da, sofern man da von Wissenschaft, wie wir sie heute verstehen, redet, aber man muss sich überlegen, die Leute hatten nicht die Messtechnik, die wir heute hatten. Die Technik, die die Leute hatten, waren ihre Sinne. Ne? Tasten, irgendwie vielleicht noch was abwiegen mit der Hand, ob schwer ist oder nicht, dran riechen und so. Es war auch in der Chemie lange, lange Zeit üblich, Geschmackstests und Geruchsproben zu nehmen von Sachen. Ja, das ist das Erste, wenn du heute...
Kalie, es schmeckt ein bisschen säuerlich, aber ich habe das Gefühl,
aber
das
so
ist gutes Zeug.
Aber so funktioniert es halt. Ne? Ich meine, das Erste, was du heutzutage, wenn du Chemie studierst, bekannt, also gesagt bekommst im Labor und so ist, Geschmackstests sind verboten.
Und hinten steht Ralph Wiggum, weißt du, und leckt so irgendwie an irgendwas, was total giftig ist. So, mein Gesicht macht Farben. Ja, nee, aber ist ja wirklich, also ich meine, Geschmackstests sind verboten.
Ja, aber ne, also, ich meine, viele Medikamente und Ähnliches und so haben Forscher auch an sich selbst halt ausprobiert mal, ne? Also gerade so in den frühen
Also ich weiß, dass der Mensch, der glaubte, dass, der hat ja auch den Nobelpreis dafür bekommen, habe ich mal gelesen, der meinte, dass die Magengeschwüre auf Bakterien zurückgehen. Der hat ja selber eine Probe mit Bakterien geschluckt, hat dann Magengeschwüre innerhalb kurzer Zeit entwickelt und sie mit Antibiotika erfolgreich bekämpft. Also er hat ja so gesehen einen klassischen Selbstversuch durchgeführt, weil ihm einfach niemand diese These glauben wollte.
Ja,
wenn er daneben gelegen hätte, hätte er keinen Nobelpreis bekommen, sondern richtig große gastroenterale Probleme.
Aber dann hättest du auch heute nichts von ihm gehört wahrscheinlich.
Genau, dann hätte man nichts von ihm gehört, der hätte sich einfach totgekackt. Aber ich finde ja eher spannend in der Geschichte der Medizin, dass man oft auch an Sachen lange festgehalten hat, obwohl das Ergebnis ja fast nie gut war. Also zum Beispiel, ich finde Aderlass ist so ein Klassiker dafür.
Ja.
Also man hat ja viele, viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte lang Aderlässe durchgeführt und ja der Gedanke dahinter, der geht ja auf diese, wie nennt man das nochmal,
Sekretlehre
zurück, mit Säftelehre, genau. Ne, dass das Blut gereinigt wird, dadurch, dass es ausgedünnt wird oder dadurch, dass es, ne, also das ist ja
Das ist super. Klingt bescheuert, ja, ja. Aber zum Teil, also in der frühen Medizin ist es so, dass man sich auch mal zu der Zeit den Stand der Wissenschaft angucken muss, wie Wissenschaft zu der Zeit funktionierte und wie viel wir im Bereich Wissenschaft wussten, wie etwas funktioniert oder so. Das geht, also die Naturwissenschaften, so Chemie, Physik, Biologie und so, gehen immer Hand in Hand mit der Humanmedizin. Also wenn du große Entwicklungen im Bereich der Physik hast, hast du später auch, also ein paar Jahre später, entsprechende Entwicklungen in der Medizin. Das klingt jetzt erstmal blöd, dass sie an solche Sachen halt, also an solchen Sachen lange festgehalten haben, aber man wusste zu der Zeit halt nicht, dass das halt ein falscher Weg ist, ne? Also dass das so nicht stimmt. In der Wissenschaft ist es ja häufig schau mal, so.
Nein, aber ja, dass das ein falscher Weg ist, das ist ja klar, dass man das nicht wusste. Aber weißt du, wenn du reihenweise Leute damit behandelst und merkst, eigentlich verschlechtert sich ihre Gesundheit dadurch, dass du ihnen zum Beispiel.
Ja, bei manchen ist es aber auch besser geworden. Es ist nicht grundlegend bei allen immer schlechter geworden, sondern bei manchen Sachen hilft das ja eventuell auch. Und es ist ja nicht so, dass da jemand wirklich empirisch dann Studien angelegt hat und so, ne? Sondern es war ganz, ganz viel so Empfehlungen, Mundpropaganda und ähnliches. Und ich meine, gerade im Bereich der Medizin, ne, wenn Leute verzweifelt sind oder Leute geldgeil sind, hast du auch heute noch so, also du hast heute, also in der Medizin immer noch so viele Sachen, die so weit weg sind von der Wissenschaft, ne? Also jetzt nicht in der ernstzunehmenden Medizin, die ernstzunehmende Ärzte in Krankenhäusern und so machen, sondern bei der Spinnermedizin, die halt Tante Gerda oder weiß ich nicht, Onkel Fred oder so mal irgendwo gehört hat, sowas wie hier Homöopathie, Hand auflegen oder ähnliches. Davon hast du immer noch ohne Ende Scheiße, die heute in der Medizin stattfindet. Also zumindest in dem, was von außen als Medizin wahrgenommen wird. Natürlich spielt das in der klinischen Medizin keine Rolle und da gehört es auch nicht hin, ne? Aber in dem, was vom Laien als Medizin wahrgenommen wird, gibt es die ganze Scheiße immer noch. Und die kriegst du halt auch nicht weg, weil könnte ja helfen.
Ja, gut, aber viel in der Medizin, ich meine, ist ja weit erforscht, ne, Placebo-Effekt und so, dass viele Dinge halt wirken, also nicht über den Placebo-Effekt hinaus, aber der Placebo-Effekt ist ja auch eine Wirkung, Punkt. Ne? Also es
ja klar,
ist ja eine
den
Wirkung.
Placebo-Effekt, den kann man gut nutzen, das kann man tun.
Aber da haben wir beide ja schon mal drüber gesprochen, dass meine Tierärztin mir mal Globuli für Otto verschrieben hat und du sagtest, ja, das hat aber was mit deiner veränderten Behandlung des Hundes zu tun.
Ja, hat dass das besser mit deiner wird. Haltung. Das nennt das man Placebo es, by ja, Proxy.
Ja, aber das ist in dem Fall ist es das halt leider einfach nicht.
Doch, also das ist es, denn Homöopathie,
ich habe nichts anders gemacht.
Punkt,
gegen
ich blende dich aus, Homöopathie hat
nichts.
Keine Wirkung über den Placebo-Effekt hinaus. Es ist eine unbewusste Verhaltensänderung, eine fucking unbewusste oder, davon abgesehen, Zufall. Ne? Also einfach Zufall. Fucking Homöopathie, egal ob für dich, für den Hund, für das Baby an der Ecke oder den Stricher, der bei dir alle zwei Tage vorbeikommt, hat keine Wirkung.
Habe ich das Gefühl, es ist ein emotionales Thema für
nee,
dich.
Mich,
ich,
nein,
ich glaube doch auch
ja,
nicht an
so,
Homöopathie,
so,
aber
so,
beim
so ein bisschen,
Hund
aber es kotzt, also
ich finde es
schlimm, wenn jemand, der eigentlich mit beiden Füßen sonst in seinem Weltbild fest auf dem Boden der Wissenschaft steht, bei sowas ankommt und mir sagt so, ja, aber da könnte, nein, kann nicht, Punkt.
Ja,
nein,
ja,
einfach nein, Basti, nein. Nein.
Aber ey, der Otto hat das nicht gecheckt, dass der Globuli bekommen hat, hat er einfach
ja,
nicht.
Aber vielleicht ist er einfach von alleine wieder gesund geworden. Es waren aber, also ich kann dir alles sagen, ne? Es war alles möglich, aber nicht die Homöopathie, nicht die Globuli, alles andere kann es gewesen sein, ne? Der große Ork vom Morg, der gerade gefurzt hat und deshalb hat sich das Raumzeitkontinuum geändert und Otto hat plötzlich einen Intelligenzquotienten gehabt, der deutlich über deinem lag und hat sich gedacht, oh ja, wahrscheinlich bin ich gar nicht krank, nee, mir geht's ganz gut und plötzlich war alles okay, ne? Das halte ich für wahrscheinlicher und möglicher, als dass diese fucking Globuli irgendetwas getan haben.
Okay, wahrscheinlich waren vielleicht nicht die Globuli, aber nein, okay.
Ja, danke.
Ich spüre schon, wir haben da nicht so viel Verhandlungsgrundlage.
Nee.
Und das Ding ist, dass ich ja, Reinhard, ich glaube doch auch nicht an Homöopathie.
Ja, ich weiß, deshalb, das ist ja das Schlimme daran, deshalb kotzt es mich ja so an.
Reinhard, hör zu, der Hund hatte eine Entzündung,
ja.
Ich habe dem Hund diese Globuli gegeben. Es ist besser geworden. Während er die Globuli nicht bekommen hat, davor ist die Entzündung fortlaufend schlechter geworden. Der Moment der Globuli-Gabe plus die spontane Besserung dieses Zustandes fiel so nah aneinander, dass man einen Sachbezug herstellen kann, dass es doch irgendeine Wirkung gehabt haben muss. Und wir haben ihn nicht anders behandelt. Meine Frau wusste nicht mal, dass er das bekommen hat.
Ja, so, dann stell dir mal vor, dein Management ruft dich an und sagt, hier, wir haben einen super Vertrag für dich, 3 Millionen für die nächsten 4 Jahre, du musst nur 5 Auftritte machen und gleichzeitig klingelt der Postbote. Ne? Und jetzt könnte man einen Sachbezug herstellen, dass immer wenn der Postbote klingelt, du einen Vertrag über 3 Millionen bekommst. Das ist ungefähr genauso sinnvoll.
Okay. Sicher?
Ja.
Wo kommt denn diese krasse
Ablehnung dieser
wertvollen medizinischen Lehre
her? Wo das herkommt? Weil diese Scheiße seit Jahren nicht wegzubekommen ist aus der Medizin. Dieser Dreck, weil die so eine dicke finanzielle Lobby haben, ne? Du kriegst diesen Scheiß nicht von den Universitäten weg. Es wird immer noch in Medizinstudiengängen Homöopathie als Fortbildung angeboten. Ne? Gerade nach so einer Pandemie, ne, wo wir so viel Querdenkerscheiße, so viel Verschwörungsidioten und sonst was hatten, ne, gerade da sollte es doch allen bewusst sein, dass es wichtig ist, auch im Bereich der Medizin, bitte ein wissenschaftliches Weltbild an den Tag zu legen und irgendeine Hokuspokus-Scheiße, die seit über 200 Jahren keinen Wirknachweis, aber eine dicke Lobby und genug Geld hat, kriegen wir nicht weg. Und deshalb ist das so ein Reizthema.
Aber Reinhard, wenn das nicht wirkt, warum gibt es das denn überhaupt noch?
Warum es das immer noch gibt? Weil es sich tief in unser System gefressen hat und wir und die Leute mit der Scheiße immer noch unglaublich viel Geld verdienen. Die großen Pharmakonzerne, die Scheiße herstellen.
Wollte herleiten, dass der Mensch in der Lage ist, Kausalzusammenhänge zu erkennen, ne?
Manchmal, ja.
Unter anderem beispielsweise Zweiter Weltkrieg. Ne? Also man hat im Zweiten Weltkrieg den GIs und auch den deutschen Soldaten als Belohnung ja oft Zigaretten gegeben und hat eine ganze Generation davon nikotinabhängig gemacht. Und zu der Zeit ist man sehr unbeschwert mit dem Thema Rauchen, Zigaretten etc. umgegangen. Und irgendwann, als sich dann die Krankheitsfälle in den 50er, 60er, 70er Jahren mehrten und die Leute reihenweise an Lungenkrebs verreckt sind, hat man sich gefragt, woran könnte das denn liegen? Und dann hat es schon natürlich aufgrund des Lobbyismus der Tabakindustrie länger gedauert, bis man beschlossen hat, okay, es könnte doch wirklich durch dieses Rauchen kommen, dass wir die ganze Zeit überall ständig machen, dass die Leute reihenweise sterben. Und dieser Kausalzusammenhang ist irgendwann erkannt worden. Und wenn es überhaupt gar keine, auch nicht nur ein bisschen Wirkung gibt durch Homöopathie, müsste doch auch dieser Kausalzusammenhang oder dieser fehlende Kausalzusammenhang irgendwann erkannt werden von der Gesellschaft, oder?
Ja, eigentlich, du müsstest ja erstmal nachweisen, dass es dort einen Kausalzusammenhang gibt, also dass es dort etwas gibt. In der Homöopathie oder für die Homöopathie haben wir in Deutschland etwas, das nennt sich Binnenkonsens. Das heißt, homöopathische Mittel müssen keinen Nachweis erbringen, dass sie überhaupt irgendeine Wirkung haben. Dafür verantwortlich war, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, die Frau von Helmut Schmidt, die eine große Anhängerin der anthroposophischen Lehre war und das vorangetrieben hat.
Loki? Die gute Loki?
Ich glaube, die war das, ja.
Naja, die beiden sind ja trotz Hartquatschen richtig alt geworden.
Ich bin mir da ehrlich gesagt bei dem Fakt nicht ganz sicher, aber das Ganze ist politisch getrieben und homöopathische Mittel nehmen gerade in Deutschland, wo es quasi erfunden wurde, eine Sonderrolle ein und müssen keinen Nachweis bringen, keine Studie, kein gar nichts. Du kannst ein homöopathisches Mittel auf den Markt bringen, das nennst du Kakadokus oder so und machst da irgendwie Hundescheiße rein. Hundescheiße gibt's wirklich. Hundescheiße gibt es wirklich als Globuli, das hat einen anderen Namen. Ich habe keine Ahnung. Aber,
ne, was? Hundescheiße gibt es als Globuli?
Ja, klar, es gibt alles als Globuli. Jeden Scheiß, zermahlene Wespen, Hundescheiße, Honig, alles. Wirklich alles.
Hundescheiße?
Warte mal, ich google das mal kurz.
Da sind wir ja wieder bei unserem Anfangsthema.
Das ist halt irgendwas mit Kanis oder so.
Ich möchte gerne mal einen Becher Pisse probieren oder ein bisschen
Hundescheiße, Globuli.
Hundescheiße.
Die gibt's auf jeden Fall. Oder vielleicht sollte ich für Hundekot lieber suchen. Medikamente aus Hundekot.
Ich sag
ja, also wie gesagt, es gibt da jeden Scheiß. Und das ist eine, also, ein rein politisch und finanziell getriebener Prozess von einer tatsächlich relativ großen Lobby, dass es den Dreck immer noch gibt. In allen anderen, also in vielen anderen Ländern. Wenn du zum Beispiel mal in die Niederlande gehst, weißt du, wo du Homöopathie, also homöopathische Mittel da kaufen kannst? Im Supermarkt. Da, wo sie hingehören. neben den anderen Nahrungsergänzungsmitteln und sonstigen Scheiß. Also, warte mal kurz. Hundekot. Ich habe hier gerade einen schönen Artikel von Astrodiktikum Simplex, also vom guten Florian Freistetter. Den Hundekot haben die nicht mehr im Programm, aber es gibt es gibt unter anderem
nicht durchgesetzt. Hat sich nicht
das
durchgesetzt.
Herz einer Amsel, weißt du, das Gift einer Echse, Blut einer Fledermaus, das klingt doch gut, ne?
Ja, also ich bin ganz ehrlich, Blut einer Fledermaus, ich glaube, das könnte der Menschheit noch sehr dienlich sein. Herz einer Amsel,
ja.
Scheiße vom Hund.
Ja, das hat nichts, also Homöopathie hat nichts mit ihr in irgendeiner Form mit Wissenschaft zu tun. Die geben sich gerne den Anstrich, aber hat es nicht. Das ist ungefähr so, als würdest du, wenn es Otto schlecht geht, irgendwie um deine Switch rumtanzen und, weiß ich nicht, dich dabei blau anmalen. Hat den gleichen Effekt. Und die gleiche wissenschaftliche Grundlage. Wobei, da wäre Otto wahrscheinlich noch unterhalten und es würde ihm gut gehen. Können wir bitte diesen Dreck endlich da lassen, wo er hingehört, und zwar irgendwo abseits von Themen, über die man reden muss.
Reini, ich spüre emotionalen Ballast bei diesem Thema. Ich spüre, dass du da, deine Mutter hat sowas nicht genommen, oder?
Nein, meine Mutter hat hat sowas nicht genommen. Ich wurde ordentlich
meine
erzogen.
Mutter hat sowas natürlich genommen.
Ja, klar, du kommst aus einer Lehrerfamilie. Ja, das ist es ja, das ist in so einem Akademikerhaushalt ist sowas auch eher verbreitet. Dazu,
ja, meine Mutter war in vielerlei Hinsicht bei manchen Sachen etwas seltsam. Zum Beispiel hat sie auch öfters Blutwäschen bei Homöopathen in Anspruch genommen. Als ich ein Kind war, musste ich mit ihr mal zur Blutwäsche fahren.
Okay, was ist mit Impfen?
Doch, Impfen.
Aber Impfen geht, okay.
Also meine Mutter hatte ein sehr instabiles Bild in Bezug auf Naturmedizin. Also manches war totaler Quatsch.
Moment, bitte. Homöopathie ist keine Naturmedizin. Also Homöopathen und so sagen gerne, ja, hier ist Naturmedizin und so. Das ist keine Naturmedizin. Das ist Hokuspokus. Naturmedizin ist, wenn du Halsschmerzen hast und dir einen Pfefferminztee machst. Das ist Naturmedizin. Da geht es um Heilkräuter, in denen Wirkstoffe drin sind. Um Baumrennen und Hula-Hula schreien ist keine Naturmedizin. Das ist Hokuspokus. Entschuldige, aber feiner kleiner Unterschied.
Okay, nun zurück zu meiner Mutter.
Ja, bitte.
Es war jedenfalls so, dass ich weiß nur, dass ich als Kind öfters, ich weiß nicht warum, weil irgendwie keiner auf mich aufpassen konnte, musste ich dann mit zum Arzt.
Wollte.
Ich wusste natürlich, ich konnte ja, keine Ahnung. Fotze. Ja, es war wahrscheinlich so, keiner wollte auf mich aufpassen. Und meine Mutter hat mich da mitgeschleppt und dann saßen wir, ich konnte nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Homöopath oder ein, weißt du, mein Gott, ich war 7 Jahre alt.
Hatte einen weißen Kittel,
ich weiß noch, dass der sehr nett war, der Arzt, also dass der fick dich. Einfach ein netter Arzt war und freundlich und irgendwie aufgeschlossen. Und dann wurde meine Mutter an irgendwas angeschlossen, dann wurde immer so das Blut aus ihr rausgepumpt und dann wieder in sie rein. Dann geriet das, also aber jetzt nicht so nierenmäßig oder so, sondern da war dann irgendwie so ein Gefäß und dann wurde das so hin und her geschwenkt und dann wurde das wieder in sie reingeleitet. Und das fand sie irgendwie toppi. Wir wissen ja alle, wie alt meine Mutter geworden ist. Dementsprechend hat es einen Scheißdreck gebracht und war wahrscheinlich totaler Scheiß. Wobei man aber sagen muss, dass meine Mutter auch insgesamt auch sehr unbelehrbar war. Sie hat nämlich immer, wenn ein Arzt dann sagt, und daran erinnere ich mich sehr gut, dieser Arzt, der war lange Zeit, war der richtig toll. Es hieß immer, zu diesem Arzt müssen wir, der ist super, da kann auch mal, der Bastian kann auch mal gucken, bla bla bla, ne? Und dann hat er aber mal gesagt, ja, aber das mit dem Rauchen, das sollten Sie sein lassen, Frau Bielendorfer. Und eine Woche später sagte meine Mutter, ja, zu dem gehen wir nicht mehr.
Das war schön.
Und dann war ich nie wieder hingegangen. Dann lieber zu einem Arzt gegangen, der selber geraucht hat. Ich meine, die Rechnung hat sie ja am Ende gezahlt dafür, aber das ist trotzdem einfach so unfassbar dämlich auch. Ne? Also ich liebe meine Mama, ich werde sie immer lieben, aber einfach so doof, einfach so kackdoof. Ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man, sagen wir mal, so zwangsweise selber die Augen davor verschließen kann. Aber hat sie halt gemacht. Ne? Und meine starke Ablehnung dem Rauchen gegenüber herrscht oder kommt genau daher. So, also dass ich diese Erfahrung.
Also ist, glaube ich, eine Art von Verdrängung, oder? Also wenn man irgendwie,
unfassbar, ja.
Also wenn man so eine unbequeme Tatsache irgendwie.
Ganz, ganz, ganz starker Verdrängungsmotor, natürlich, ganz stark. Aber als Kind halt auch, was willst du denn tun?
Also ja, ich habe
als Kind die Zigaretten versteckt, im Klo runtergespült und so. Und das ist ausgerechnet bei mir dann, also was heißt ausgerechnet bei mir, ist natürlich Quatsch, Millionen Menschen verlieren ihre Eltern an Lungenkrebs. Aber dass bei mir es dann genau diesen Weg ging, so, obwohl meine Mutter immer darauf bestand, dass sie ja die Gesunden, hat sie immer gesagt, die Gesunden nimmt sie. Sie nimmt nämlich die Extra-Light, Auslese-Extra-Light,
das ist ganz fein. Das darf ja mittlerweile nicht mehr, ne? Zigaretten dürfen nicht mehr Light heißen.
Also echt nicht? Gibt's nicht mehr?
Nee, schon länger nicht mehr. Es gibt keine Light und keine Medium und so mehr. Muss man drauf achten, wenn das nächste Mal irgendwie in der Tanke stehst oder so. Die, also ist jetzt schon länger, ist bestimmt schon seit, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren oder so. Aber, also ich rauche halt auch schon lange nicht mehr, daher habe ich das nicht so mitbekommen. Aber Medium und Light und so darf nicht mehr draufstehen. Deshalb gibt es bei Marlboro jetzt zum Beispiel die roten, also Marlboro Red oder halt Gold oder so. Aber die dürfen nicht mehr Light heißen.
Ich habe nur, also ganz ehrlich, für jeden, der für die Tabakindustrie arbeitet, für jeden, der das möglich macht, dass Familien und Kinder ihre Eltern verlieren, habe ich nur tiefste Verachtung übrig, muss ich wirklich sagen. Ist ähnlich das gleiche wie bei Waffenindustrie. Das ist einfach, es gibt kein Argument dafür, dort zu arbeiten. Es gibt keine, für mich keine Rechtfertigung dafür. Auch nicht, ja, es ist ein Job wie jeder andere. Nein, es ist nicht. Ihr aber arbeitet in einer Industrie, der Millionen, die Millionen Menschen das Leben kostet und Millionen Leute ihre Eltern. Ich halte das für immer falsch. Immer. Es gibt auch keinen, für mich auch keinen, ja, vielleicht kann man ja sagen, ja, wir sind ja nur die Zulieferer von diesen Stoffen oder ja, wir verpacken das ja nur oder wir machen ja, jeder, der daran beteiligt ist, ist letztlich am Tod von Millionen von Menschen beteiligt, Punkt.
Ich sehe das bei Zigaretten ähnlich wie mit anderen Drogen auch, dass es da halt sowas wie Selbstverantwortung gibt, aber ich muss dir vollkommen recht geben, dass dass so wie Zigaretten gehandhabt wurden und auch teilweise immer noch werden, das halt sehr problematisch ist, weil die Werbung, also Zigarettenwerbung, wenn man sich das mal anguckt, die es noch gibt, die ist ja zum Glück auch sehr, also mittlerweile deutlich beschnitten worden. Wobei, ich weiß gar nicht, gibt es im Kino noch Zigarettenwerbung? Ich erinnere mich noch dran, dass es Zigarettenwerbung, ich weiß nicht, ob ich Fernsehen noch mitbekommen habe, aber so großflächig.
Doch, Fernsehen haben wir beide noch mitbekommen.
Haben wir beide
noch großflächige mitbekommen? Plakate gibt es immer noch.
Gibt es immer noch?
Das ist ja das Seltsame. Ja, klar, habe ich letztens noch gesehen für Golo. Es gibt immer noch großflächige Plakatwerbung, wo du dann auch denkst, warum? Also, warum darf es im Fernsehen nicht geworben werden? Warum druckt ihr vorne blutspuckende Kinder und irgendwelche Raucherlungen drauf? Gleichzeitig darf ich mir aber irgendwie in ein oder an 4x6 Metern irgendwie einen gut aussehenden französischen Kellner anschauen, der einer Frau an einem Riviera-Strand zunickt und darunter steht, genieß das Leben. Und du denkst so, ja, und dann stell dir den mal ohne Haare vor.
Ja, 40 Kilogramm. Stell dir die Werbung mal für Cannabis vor. Was das für ein Skandal sein würde. Ne? Also,
absurd. Ne? Also ja, völlig absurd.
Wirklich absurd. Also ich finde, das große Problem dabei ist nicht mal, dass es irgendwie in irgendeiner Form legal ist oder so, sondern wie es beworben wird und wie massiv. Und früher ja noch mehr als heute. Ne? Ich erinnere mich noch dran, dass...
In der Kindheit war es total normal, alles war mit Zigarettenwerbung zugekleistert.
Ja,
und es gibt ja einen ganz starken mentalen Wechsel.
Ich sag nur Kaugummi und Schokozigaretten, ne?
Die gibt's aber immer noch, oder?
Ja, die gibt's immer noch. Finde ich auch ein Unding, dass es das noch gibt. Ich meine, gibt's auch irgendwie Spritzen oder so für Kinder? Ja, wobei, doch sowas gibt's auch mit Süßkram drin. Aber egal.
Genau, so ein Löffel, wo du dir so Mao abends aufkochen kannst.
Ja, genau.
Das wäre total geil.
Ja.
Hey, das neue Mao am Crack. Also ihr könnt es entweder direkt kauen oder wenn ihr das auf den mitgelieferten Metalllöffel legt und bei 200 Grad erhitzt und euch direkt in die Ader jagt, dann kriegt ihr im Mund so ein ganz angenehmes, süßes Gefühl. Ja. So als wenn ihr Pisse vom Diabetes
Der süße Durchfluss.
Der süße Durchfluss.
Nee, ich finde diese Zigarettenwerbung wirklich schwierig. Also ich habe ja früher selber geraucht, ne? Ich habe als junger Erwachsener und als Teenager habe ich geraucht und auch relativ lang sogar, 10 Jahre fast. Und auch nicht wenig. Also ich habe auch echt viel geraucht. Mittlerweile so lange nicht mehr, dass mein Krebsrisiko zum Glück auch wieder auf quasi normalen Level ist. Aber ich war früher ein Verfechter also dafür, dass ich gesagt habe, so ja, lass die Leute rauchen, wenn sie rauchen wollen. Denke ich immer noch, lass die Leute rauchen, wenn sie rauchen wollen. Aber bitte belästige damit niemand anders. Ich finde es zum Beispiel großartig, dass nicht mehr in Restaurants und Kneipen geraucht werden darf. Wobei ich in der Kneipe als Ruhrgebietskind mir manchmal noch so denke, der Manni mit seinem Herrengedeck an irgendeiner Spelunke, da muss es eigentlich drin verraucht sein. Ich will da nicht drin sitzen, ne, und das einatmen, aber da drin muss es eigentlich verraucht sein, sonst ist das nicht eine ordentliche Eckkneipe. Aber so in Restaurants und so finde ich das gut, dass da nicht mehr geraucht werden darf. Was ich richtig problematisch finde und auch damals schon fand, als ich selber noch geraucht habe, war teilweise die Werbung, die sehr gezielt und sehr deutlich auf Jugendliche abzielt.
Ja, aber Reini, weißt du, über Werbung kann man immer diskutieren, so, das ist ja eher ein gesellschaftlicher, also kein Jugendlicher steht vor einem Plakat mit irgendwie zwei gut aussehenden Leuten am Strand und sagt, jetzt muss ich mir dringend eine Zigarette
ziehen. Nein,
das ist ja was ganz anderes, es geht um das Lebensgefühl, das vermittelt wird. Ja. Aber ich glaube, ein Hauptanteil hatte auf jeden Fall die Kunst. Also es ist einfach absoluter Standard gewesen, dass jeder Musiker geraucht hat.
Das stimmt.
Wenn man jetzt von den Vorbildern, keine Ahnung, fällt dir keiner ein. Die Beatles haben geraucht, die Stones haben geraucht, Jim Morrison hat geraucht. Natürlich alle 70er-Jahre-Stars haben geraucht. Also mir fällt kein einziger ein, der nicht geraucht hat. Dann geht es in die 90er, die Grunge-Musiker, alle geraucht. Das ist seltsamerweise, also es gibt ja so viel, was jetzt durch das Aufkommen des Hip-Hops, also Hip-Hop gab es immer, nicht falsch verstehen, aber sagen wir mal, was wir jetzt in den 2020er ist Hip-Hop und diese Musikrichtung, ich kenne mich da wenig aus, aber das ist ja schon die bestimmende Musikform des Jahres 2020. Das ist Rap, Hip-Hop.
Ich kriege davon nichts mehr mit. Also ich bin da.
Cardi B ist nicht mal Hit, aber du weißt, oder Dance, ich weiß nicht mal, ohne Scheiß, ich weiß nicht mehr, oder nennen wir es Pop, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Reini, aber die großen stadienfüllenden Künstler sind heutzutage eben nicht mehr Alternative. Klar, es gibt noch Metallica, es gibt noch Pearl Jam oder so, es gibt noch ein paar wie U2 oder so, die kriegen vielleicht die großen Hallen voll, aber der Jugendstil ist bestimmt durch eine andere Musik. Teilweise sind Musiker riesig, von denen ich noch nie gehört habe. A$AP Rocky, XXXTentacion, den sie letztens erschossen haben, keine Ahnung. Also diese ganze komische, dieses...
Soll ich mal was sagen? Ich habe gerade
frauenfeindlicher Bullshit, scheiß Rapmusik, von denen ich keinen einzigen kenne und das interessiert mich auch nicht. Das ist einfach nicht meins.
Ich habe gerade mal die...
Was interessant ist, Zigaretten spielen bei denen, die rauchen gemacht. Vielleicht auch, es spielt aber keine Rolle. Mach die Singlecharts auf, du kennst keinen mehr.
Nee, ich kenne nichts mehr davon, nichts, aber das ist, das ist echt erschreckend, also.
Lass uns einmal kurz durchgehen, offizielle deutsche Single-Charts, ist es das, was du gerade siehst?
Ja, das habe ich. Ich weiß
25.
Nicht mal,
wie man das Juni, ne?
Ich weiß nicht mal, wie man das erste ausspricht.
Das erste ist Maneskin. Das sind die vom ESC, das weiß ich, wo der Sänger angeblich im Saal geguckt haben soll.
Okay. Okay. Ich kenne ein Lied von denen eher von TikTok als von irgendwas anderem.
Ich find eher schlimm, dass die als Rockmusik geführt werden, weil für mich ist das so eine leicht...
Ist Glam, also ich hätte jetzt gedacht Glamrock.
Ja, Glamrock. Also so eine leicht tuntig angehauchte Variante von das Phantom der Oper. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen und finde es ganz schrecklich. Ich fand den Auftritt beim ESC einfach nur cringe bis zum geht nicht mehr. Wobei das auch für alle anderen galt, auch der deutsche Beitrag mit diesem Saxophon und diesem aufdotierten Rabatt Ross Anthony, der dann anfing irgendwie darüber zu singen, dass er so happy ist. Wo holt man solche Leute überhaupt her?
Wo ist das Loch, wo die
ausgegraben werden, wo gesagt wird, so, du gehst jetzt für Deutschland zum ESC? Verstehe ich überhaupt nicht. Also gibt es überhaupt keine Vorauswahl mehr?
Ich fand das Handkostüm Volksfeste großartig. Und holt irgendwelche.
Ja, das haben sie noch von der Post 1996,
ja, genau.
Als die neue Postleitzahl kam. Die ist jetzt fünfstellig.
Rolf, er hieß Rolf.
Nein, aber Reini, nein, hör zu, wir beide sind nun wirklich, also deine komische Brüllmusik, meine komische Emo-Musik, The National, was auch immer, ist alles, muss auch keiner mögen, ist auch völlig egal. Aber dann schick doch irgendeinen bekannten deutschen Musiker, dann schick doch von mir aus Johannes Oerding dahin oder den Giesinger oder Mark Foster oder was, ist mir doch egal.
Die wollen
soll
alle
Mark
nicht.
Foster von seinen Chören singen oder so. Ja, die wollen wahrscheinlich nicht. Und dann graben die da so einen Typen aus, der aussieht, als wenn er dir eben noch irgendwo in Ingolstadt die Haare geschnitten hätte normalerweise. Und der macht jetzt, ich habe noch nie was von dem gehört, auch danach wird man nie wieder was von dem hören, weil der Song scheiße war, weil die ganze Performance unangenehm war. Ich weiß, ESC-Beitrag Deutschen.
Lass dir jetzt mal
allein
Namen
der Jendrik? Name schon. Der Name, ey. Ohne Scheiß. Was ist denn das, Reini, ey? Wirklich. Was ist, was? Jendrik, das klingt wie einer, der einfach, das klingt original so, Reinhard, als wenn der auf einem Volksfest in, ich sage es hier wieder, Hückeswagen, der Hauptakt wäre. Vorher kommt noch die Coverband, die die besten Ace of Base Songs der 90er nachspielt und dann kommt Jendrik mit seinem tanzenden Mikro im Saxophon.
Jendrik Siegwart, habe ich vorher allerdings auch noch nie gehört.
Dann Jendrik sieht der einfach...
Musical-Darsteller.
Hört man das jetzt gerade?
Nein, man hört es nicht.
Ah, schade, warte mal. Wir lassen es einmal kurz auf. Wenn ich es hier laufen lasse, müsste man es hören. Warte.
Was willst du denn?
I don't feel hate. I don't feel sorry.
Ich will das Lied haben, wir haben es alle gehört. Wir haben es alle gehört und verdrängt. Also.
Nein, das stimmt nicht, Reinhard. Das haben nicht alle gehört. Nein. Du vertust dich. Das ist eine Splittergruppe von Menschen, die den. Guck mal, das Ding hat immerhin 4,8 Millionen Hörer. Schon, also immerhin. Manskin hat wahrscheinlich 100 Millionen mit diesem Rotz. So, warte, Werbung überspringen. Jetzt kommt er gleich. Achso, nur ganz kurz rechtlich, wie schwierig kann das sein?
Schwierig, man das im Hintergrund mach's hört? Kurz.
Ja, okay, dann lass das laufen. So, da kommt er jetzt. Boah, es ist einfach, da steht einfach dieser Typ in diesem Clownskostüm mit dem pinken Sakko.
Mein Gott, lass ihn doch.
Und neben ihm...
Also, I feel hate, möchte ich sagen.
Ja, I feel hate. I don't feel sorry. Und dann neben die Alte in diesem Kostüm. Das ist auch wirklich, der hat 4 Tänzerinnen, ne?
Ja.
3, die gefaked was auf der Posaune spielen und die arme Alte, die beim Streichholzziehen richtig verloren hat, die dann dieses absolut lächerliche Mittelfingerkostüm anziehen musste. Oh, also wirklich, es muss doch keiner, wirklich, jetzt bei aller Liebe, es muss doch irgendeiner sich vorher hingesetzt haben und muss gesagt haben, hör zu, wir haben doch diesen weltweiten Contest dieses Jahr wieder, diesen ESC, der von der gesamten Welt geguckt wird. 1 Milliarde Menschen, besonders in den Oststaaten, gucken sich das an. Was können wir machen? Und dann sagen die, ja, keine Ahnung, wir haben Mark Foster, der hat doch hier so schön mit Chöre gejodelt, oder wir haben Johannes Oerding, der da im Kreis, oder wir haben von mir aus auch weibliche Musikerinnen, egal, wir haben alles Mögliche. Und dann sagen die am Ende dieses Brainstorms, wisst ihr was, wir haben so eine Olle, die stellt mich in Mittelfingerkostüm, daneben 3 andere aus verschiedenen Nationen, damit wir weltoffen wirken, eine dunkelhäutige, ich glaube eine ist Asiatin, und die spielen gefaked eine Plastikposaune, und in der Mitte haben wir einen Haarstylisten aus Süddeutschland, der wollte auch schon immer gern mal was machen.
Der kommt aus Hamburg.
Ist mir egal, dann aus Norddeutschland. Jemand, einfach ein Haarstylist aus Norddeutschland, der so wirklich ganz schlimme Ross Anthony Vibes hat, und der macht dann das. Mit so einer Tanznummer aus den Anfang der 90er.
Ja, boah, so also ich glaube, es ist schwer, irgendwie den Massengeschmack zu treffen, aber das, ja.
Nein, es ist nicht, Reinhard. Also, nein, es ist überhaupt nicht schwer, den
Massengeschmack. Gucken wir doch mal, gucken
Mark
wir doch
Foster ist der Massengeschmack, Reinhard. Es ist jeden Tag, läuft im Radio 37 Mal, 39 Länder, tralalala. Max Giesinger mit 1 von 80 Millionen. Reinhard, das ist der Massengeschmack.
Ja.
Das ist der Massengeschmack, der uns aufoktroyiert wird. Ist auch völlig egal, ob der richtig oder falsch ist, aber das Radio aufoktroyiert uns ja diesen Massengeschmack. Das ist das, was die Menge der Leute im Durchschnitt im Radio.
Aber irgendwie wird
nicht, dass
er doch
das,
auch
dass
zu
ihr
diesem
das
Contest gekommen sein.
Ja, Rainer, aber wie denn?
Ja,
ich habe noch nie einen Song von dem im Radio gehört. Noch nie.
Vielleicht hat
noch
jemand gesessen und dachte sich, ja, Rabbi Gramm können wir mal machen. Ne?
Es ist ein Rabbi Gramm. Es ist ein Rabbi Gramm. Du hast recht.
Ja, komm, mach aus.
Oh mein Gott, jetzt haben sie auch noch so eine ganz peinliche Stelle, wo sie, wo ein offensichtlich irgendwie durch den Autotune gelaufen, eine tiefe Männerstimme sagt, I don't feel hate. Und das wurde dann der Tänzerin in dem Zeigefingerkostüm, also übertragen, in dem Peace-Kostüm.
Meine
die
Frau,
sagt das.
Meine Frau sagt gerade, Jendrik ist durch TikTok dazugekommen.
Warum? Warum lässt man einer Community aus 12-Jährigen, die einen Großteil masturbieren, auf nackte 17-jährige Tänzerinnen, warum lässt man denen die Wahl, was stellvertretend für Deutschland beim ESC antritt? Warum?
Der hat, also Jendrik hat auf TikTok 138.000 Follower.
Ach, Rainer, das ist doch nichts.
Das ist doch nichts.
Nein, also einfach nicht. Wie ohne Scheiß. Rainer, zieh Sonka ein Bikini an, lass sie irgendwie eine Bratwurst lutschen und sie hat heute Abend 2 Millionen Follower bei TikTok. Jetzt mal ohne Scheiß, 100.000 Follower bei TikTok. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, also wirklich, nicht ich. Also ich habe bei TikTok einen Account, auf dem noch nie irgendwas gespielt wurde und ich weiß nicht, wie viele Follower. Warte mal. Ich habe da nichts draufgestellt, nichts. Ich denke,
hat
ich
werde 5000
Follower oder so haben. Der müsste meinen Namen haben. Ich war da so lange nicht, keine Ahnung. Ich habe da einmal ein Video mit Vanessa Mai draufgestellt, von Alle gegen einen und das danach nie wieder geöffnet. Wie viele Follower habe ich bei TikTok?
326.
Was? 326? Ja. Ja gut, das lief gut.
Und ich sehe 3 Videos. Du hast noch Werbung gemacht für den Podcast, den du eigentlich lieber magst.
Willst du jetzt hier auch noch eine bleichte Wurst sein? Okay, ich habe nur 326 und Jendrik hat 136.000 Follower, okay? Ja. Aber 136.000 Follower bei TikTok ist halt Rotz. Ist einfach Quatsch.
Ja, das ist das
die,
also
eine Alte, so die auf einer Banane aus dem Mett sitzt und sich die Hupen reibt, aber so, dass man keine Nippel sieht, hat 50 Millionen. Es ist so.
Ja, guck mal, mein Account, den ich da damals bespielt habe in dieser Produktion, hat mittlerweile 63.000 Follower.
Reini, du bist halb so bekannt bei Instagram wie fucking Jendrik, der für ein ESC antritt. Nächstes Mal stellen wir dich dahin mit einer Klarinette und du sagst, I just feel hate. I never feel sorry. I wanna drink your blood. I wanna taste your piss.
Was war das? Ich habe noch nie so viel Abneigung gespürt.
Boah, weil es mich krank, es macht mich. Also erstens finde ich diesen ganzen Wettbewerb fürchterlich. Zweitens, aber gut, das kann man ja mögen. Und ich fand auch, was Stefan Raab da gemacht hat und Lena Meyer-Landrut, ja gut, ne, I will go anywhere for you. Muss man auch nicht mögen, aber es war ein Ohrwurm. Verstehst du? Es war einfach ein Ohrwurm. Satellite war ein Ohrwurm, sie hat es gut präsentiert, ja. Sie hat das gewonnen. Das Ding, was danach kam, war schon nicht mehr so doll. Aber wer kann denn bei einer Entscheidung am Ende sagen, ja komm, wir nehmen den Typen im pinken Sakko, der I don't feel hate, I don't feel sorry singt. Das ist einfach so schrecklich.
Ich finde, du urteilst da zu hart.
Ja, Rainer, tue ich das?
Das tust du.
Tue ich das wirklich? Hat das Publikum, das uns 0 Punkte gegeben hat, auch zu hart geurteilt?
Ja, ein bisschen, ja. Das alles.
War es nicht absehbar, damit, dass man mit dieser Scheiße nicht gewinnen kann?
Damit wurde die Merkel-Diktatur abgestraft.
Nein, aber war es nicht von vornherein absehbar, Rainer, dass man damit noch nicht mal unter die ersten 10 kommen kann, dass es unmöglich ist?
Ach, das weiß ich nicht. Ist einfach unmöglich. Gildo Horn hat auch ein paar Stimmen bekommen und das war...
Gildo Horn ist, glaube ich, 10. geworden, Rainer. Ja. Das war lustig.
Ja.
Ja, aber es war einfach lustig. Die Präsentation war lustig. Das war unterhaltsam. Und es war auch eine andere Zeit. Also da wurde ja einfach der ESC durch, oder damals hieß er ja noch irgendwie, wahrscheinlich sogar anders, wurde er durch Albernheit dann aufgebrochen. Das war ja einfach... Vor 30 Jahren halt einfach ein Schlagersänger-Contest. So,
ja.
Ne? Und dann kamen auf einmal diese ganzen etwas surrealen Sachen rein. Dann haben auch so Sachen wie Lordi gewonnen.
Ja.
Mit Hard Rock Halleluja, was ja vor. Stell mal vor, du hättest 1971, wo es dann, keine Ahnung, wer da aufgetreten ist, dann Nana Moskouri oder so. Und auf einmal wären Lordi gekommen, die geisteskranken, was sind das, Norweger im Monsterkostüm, die dann Hard Rock Halleluja singen. Das wäre zu der damaligen Zeit undenkbar gewesen. Und es ist ja auch cool, dass das aufgebrochen wird. Aber ich finde, Jendrik jetzt zum Beispiel ist einfach... Oh, nee. Aber ja, wir waren eigentlich bei Lungenkrebs. Wie sind wir von Lungenkrebs zu Jendrik gekommen, Reini?
Ich weiß es nicht. Aber nochmal ein kleiner Filmtipp noch zum Eurovision Song Contest. Da gibt es, ich glaube, auf... ist der auf Amazon? Es gibt einen Film über den Eurovision Song Contest oder der den Eurovision Song Contest als Topic hat quasi. Auf Netflix läuft er, der das Ganze komödiantisch behandelt. Der ist mit Will Ferrell sehr sehenswert.
Stimmt. Den habe ich nie gesehen, aber der soll ganz gut sein, ne?
Ja, das ist jetzt keine große Unterhaltung oder so, ne? Aber es ist halt ein typischer Will Ferrell-Film und der ist halt echt ganz witzig. Und da spielen die mit ihrer Band immer so ein absolut, also wirklich auf die Spitze getriebener Schwachsinn, einen Song, der heißt Ja, Ja, Ding, Dong. Und die gehen für, ich weiß gar nicht mehr, für welches Land die an den Start gehen. Ja, ganz
ehrlich. Reini, also ganz ehrlich, ich finde Ja, Ja, Ding, Dong jetzt in Relation dazu auch gar nicht so schlimm als Namen, oder?
Ja, es war Island, die sind da für Island an den Start gegangen und wenn du den Eurovision Song Contest dir irgendwie jetzt mal auf YouTube oder so die Punktevergabe anguckst, der Typ, der aus Island die Punkte da vergeben hat, hat die ganze Zeit auch gesagt, ich will Ja, Ja, Ding, Dong hören. Ich will Ja, Ja, Ding, Dong hören.
Ich habe das auch gar nicht verstanden eigentlich, warum, also das hatte ich auch gesehen mit diesem Ja, Ja, Ding, Dong und habe aber nicht verstanden, worauf der anspielt, weil ich diesen ESC-Film nicht gesehen habe.
Ja, also,
ich meine, Reinhard, es ist ein alberner Sing-Contest es ist albern, es ist von vorne bis hinten einfach komplett albern. Kein Mensch braucht das, aber ja, Leute mögen das und sie sollen sich das angucken, aber ich finde trotzdem, und dabei bleibe ich, wenn du da mit einem guten Song an den Start gehst, der irgendwie unterhaltsam und Ohrwurmpotenzial hat, wie dieses Satellite-Ding von Lena, ob ich das mag oder nicht.
Ja,
aber ich kann nachvollziehen, warum das bei den Leuten verhangen ist. Und dann heißt es immer, ja, die stimmen ja gegen uns ab, weil wir Deutschen mit Nazi und bla. Bullshit. Also, wir präsentieren nur Scheiße. Das ist fürchterlich.
Kaum brichst du mal zwei Weltkriege vom Zaun, schon, ne, schon bist du bei dem Song-Contest zu unbeliebt. Also, mein Gott.
Schon mögen die Leute dich nicht.
Ja, also das geht heutzutage so schnell, ne? Das, ich meine, es ist ja auch, also ich glaube, dass dieser Eurovision Song Contest medial funktioniert im Fernsehen und so ist, dass es halt so ein nationaler Contest ist, ne, wo die Leute mitfiebern und für ihr Land mitfiebern. Das ist ähnlich wie Fußball, ne? Leute, die sich sonst für Fußball einen Scheißdreck interessieren, so wie ich, gucken halt auch WM und EM-Spiele, ne? Ich meine, die EM ist ja jetzt für uns vorbei. Du hast ja gestern auch Fußball geguckt, oder?
Ich habe auch gestern Fußball geguckt, ja, aber dass die EM für uns vorbei ist, ist ja auch richtig.
Und also, ja, richtig, okay. Du wirst jetzt auch
so. Nein, richtig im Sinne. Nein, also richtig in dem Sinne, mit der Nummer, die wir da abgeliefert haben, ist es auch einfach unfair gegenüber anderen Mannschaften, die sich den Arsch abarbeiten, wie Schweiz. Kroatien, die eigentlich auch bedauerlicherweise verloren haben und allen anderen ist es einfach, wenn eine Mannschaft da so anreist und da einfach, also ganz ehrlich, ich fand das ganz schwach, es war ein ödes Spiel, beide Mannschaften haben nicht wirklich viel Auswirkungen gezeigt, also haben nicht wirklich viel gezeigt und ich habe es den Engländern gegönnt. Ich finde, für Jogi Löw tut es mir am Ende leid, dass das sein Abschied sein sollte.
Ja.
Viele stapeln sich ja jetzt mit irgendwie schon so Unkenrufen, den hätte man schon vor 10 Jahren entsorgen sollen. Ja. Ey, am Ende, der Mann hat 16 Jahre lang einen Job gemacht, wo du immer unter Feuer stehst, immer. Der Bundestrainer, außer er ist gerade amtierender Weltmeister, ist immer der Arsch für alles.
Ja, würde gerade sagen, ich das ist ein undankbarer Job eigentlich, den Job. Ne?
Der verdient einen Bruchteil von den Multimillionären, die er da auf den Platz schickt. Trotzdem verdient er immer noch gut, nicht falsch verstehen, aber ne, es ist einfach so, der hat da irgendwie 18-Jährige vor sich, die das 10-fache, 20, 30-fache von ihm verdienen, locker. Und er versucht, den Haufen zusammenzuhalten. Ja, man hätte, also wenn er klug gewesen wäre, klar wissen wir das jetzt im Jahr 2021, wäre es klug gewesen, 2014 zu sagen mit der Weltmeisterschaft, Leute, ich gehe hier auf dem Höhepunkt, aber das ist in der Menschheitsgeschichte halt schon sehr häufig so gewesen, dass Leute nicht wissen, wann Schluss ist. Ja. Und dass das extrem ungewöhnlich ist, dass jemand mal wirklich sagt, ey, bei mir ist jetzt vorbei. So, ich habe alles erreicht und danke und ich verabschiede mich.
Ist aber auch schwer, auf dem Höhepunkt zu gehen, ne? Also ich glaube, egal wobei, ist es schwer, auf dem Höhepunkt zu gehen. Also ob jetzt Bundestrainer bist oder irgendwie erfolgreicher Manager oder was weiß ich nicht was, ne? Weil warum solltest du gehen, wenn es gerade so gut läuft? Ne? Also.
Ja, aber ganz ehrlich, Reini, also was soll nach dem Weltmeistertitel denn noch kommen?
Ja, noch einer. Also nochmal Weltmeister werden.
Ja, dann noch einmal und noch einmal. Klar, natürlich kann man da mit dieser Haltung rangehen, aber das macht dich doch am Ende psychisch krank.
Ja, also natürlich also, ist das Druck und so weiter, aber stell mal vor, dir, du hast gerade irgendwie in deinem Job das Höchste erreicht, was du erreichen kannst, ne? Also, weiß ich nicht, du bist als Comedian, du hast es geschafft, beim Eurovision Song Contest auf der Bühne zu stehen, ne? Und zu singen. Und dann sagt ihr, also und dann musst du halt überlegen, so, höre ich jetzt auf? Also ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, es ist schwierig, auf seinem Höhepunkt aufzuhören.
Du hast recht, dass in meinem Bereich dann zum Beispiel, man hat einmal diese Arena gespielt oder so, oder hat einmal die Lanxess Arena ausverkauft, ne, Leute wie Luke Mockridge, die das schaffen oder so. Klar, ist super schwer, glaube ich, dann die Entscheidung zu fällen, nö, okay, damit bin ich jetzt raus.
Das, ja.
Ja.
Also nicht nur alleine von dem, alleine von der persönlichen Einstellung her, auch finanziell und ähnliches, weil genau das ist der Moment, wo du, glaube ich, also die besten Angebote bekommst. Und
stimmt natürlich, ne?
Ne?
Stimmt
also wirklich. Rein monetär ist es, glaube ich, schwierig oder es gehört viel Selbstbewusstsein dazu, an der Stelle dann zu sagen, nee, verzichte ich drauf, will ich nicht. Ich will jetzt auf meinem Höhepunkt aufhören, damit ich so in Erinnerung bleibe, ne? Da kannst du überlegen, ist es dir wichtiger, so in Erinnerung zu bleiben oder noch 20 Millionen mitzunehmen oder so?
Ich will gerne in Erinnerung bleiben als extrem reicher Mensch. Das ist mir wichtig. Alles andere ist mir nicht so wichtig. Nein, ja klar, ich verstehe, was du meinst, Rainer.
Bei dem Fußballspiel, ne? Da sind ja jetzt, wir hatten ja schon gesagt, die Leute auf dem Platz kennen, also ich kenne die nicht mehr, ne? Ich interessiere mich auch nicht für Fußball. Ich kenne dann eher die Leute, die nach dem Spiel noch interviewt werden als Spieler, sowas wie den wie ein Schweinsteiger. Und als ich den jetzt gesehen habe, dachte ich mir, Alter, ist der alt geworden. Meine Fresse, ist der Schweinsteiger alt. Ja,
da vertust dich, aber der ist immer noch jünger als du, Rainer.
Ja, richtig,
der ist,
ich weiß.
Einfach das Problem, der ist 2 Jahre jünger als ich. Der hat einfach das massive Problem. Genau, der hat das Thomas-Müller-Problem. Das liegt daran, wenn du, seit du irgendwie 6 Jahre alt warst, durchgängig Sport gemacht hast und Testosteronwert hattest wie ein Bulle, dass du dann einfach anders aussiehst als wir beiden Eiermänner. Also ich meine, Thomas Müller ist 31 und sieht aus wie Ende 50. Alle, die dort gestern auf dem Platz standen, alle sind jünger als wir beide. Alle, deutlich jünger. Bei manchen siehst du es natürlich, so ein Sané oder so.
Ja, die Spieler sowieso, aber wenn plötzlich auch die Trainer oder die Funktionäre jünger sind, dann denkst du so,
alle sind jünger als wir. Nee, aber ich fand, also ich weiß ja nicht, wie dein, ich meine, du bist professioneller Fußballkommentator, hast mehr Ahnung als ich.
Ja, natürlich.
Aber es war doch gestern einfach ein öder, bekackter Kick. Ja, das hätte auch gut andersrum ausgehen können, also auch die Engländer haben jetzt nicht dominiert oder so. Aber es war insgesamt, dass du so denkst, ey Leute, ihr reist dahin mit diesem unfassbaren Druck im Rücken, ne? Natürlich Erwartungshaltung und liefert dann so ab, oh Mann, ey, weiß ich nicht. Also, ob man da nicht nochmal hätte 5% mehr geben können, ich fand das alles so wahnsinnig ideenlos, weißt du, allein diese Pässe nach vorne, hohe Flanken in den Strafraum, die einfach nie funktionieren. Das funktioniert einfach nie. Es wird immer gemacht, weißt du, die stehen dann irgendwie fast an der Mittellinie und spielen eine hohe Flanke in den Strafraum rein. Der fliegt dann vors Tor und der englische Verteidiger greift ihn ab und spielt ihn zurück und denkst so, warum machen wir das? Also was ist der Sinn dahinter?
Ganz ehrlich, wenn sich Leute unterhalten über Fußball und dann irgendwie sowas sagen wie, das Spiel war so ideenlos, dann denke ich mir so, ja, man hätte auch, also ich meine, die Ideen sind ja vielfältig, die man haben kann. Da ist ein Ball, da ist ein Tor, ich habe 2 Füße. Ne? Ich kann mit dem linken oder rechten Fuß schießen. Variation. Das, natürlich gibt es irgendwie Spiel, jetzt guck mich meine Frau böse an, weil die früher selber Fußball gespielt hat, aber natürlich gibt es verschiedene Spielzüge und so weiter, aber gerade beim Fußball, das ist jetzt nicht, also jetzt kriege ich wieder Haue, weil Leute sagen, ja, das ist super komplex und so weiter.
Das stimmt einfach nicht. Ja, das ist wirklich ziemlich komplex.
Ja, das ist super komplex und so weiter, aber wir reden hier von einer Profiliga. Also wir reden hier von Profis, die den ganzen Tag dafür trainieren und nichts anderes machen. Also irgendwie, also da ist doch irgendwann auch die Menge an Variationen, die man denn da spielen kann, doch irgendwie auch erschöpft, oder? Du kannst halt links gehen, rechts gehen, durch die Mitte gehen. Ne? Du kannst irgendwie, weiß ich nicht, mit 3 angreifen, mit 5. Natürlich gibt es unglaublich viele Variationen. Aber es ist doch jetzt nicht so, dass da irgendwie, oh Gott, da kommt der Van Gogh des Fußballs daher. So einen Pinselstrich habe ich ja noch nie auf dem Feld gesehen.
Ja,
ich verkenne das wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, du verkennst das gerade hart. Also sonst könntest du dir auch einen Trainer sparen, weil die Fußballer wissen alle von alleine, auf welches Tor sie spielen müssen und dass es gut wäre, wenn sie jetzt mal einen Pass spielen und so. Guck mal, Football, also American Football ist ja eigentlich
da kann ich das nachvollziehen.
Außer, Ja, aber es ist genau der gleiche Effekt, Rainer. Nur, dass es halt beim Fußball in Echtzeit abläuft und beim Football durch Unterbrechungen. Ne? Da
ja,
beim planen die ihre Spielzüge dazwischen.
Ja, für, also aber zumindest für mich als Zuschauer ist Football deutlich, also deutlich ist jetzt, es klingt alles immer blöd, aber ich empfinde Football als strategischer, weil man einzelne Spielzüge wirklich plant und guckt, was man wo wie macht. Und beim Fußball gibt es ja keine Beratung unter den Spielern oder so. Die können halt irgendwie, weiß nicht, im schlimmsten Fall sich vorher absprechen oder, ey, lauf! Ne? Also,
ich bin ja selten so weit weg von deiner Meinung, aber in dem Fall muss ich wirklich mal dagegen halten. Das ist einfach Quark, weil letztlich sind die Spieler natürlich, also es gibt keine Beratung in diesem Moment, aber das sind ja alles eintrainierte Spielzüge, die da laufen. Das sind ja Wege, die vorher 100-mal trainiert haben, wo klar ist, keine Ahnung, wenn der und der an dieser Position jetzt steht, muss ich das und das tun, damit wir in diese Situation kommen, um diesen Kopfball spielen zu können. Also so einfach ist es halt nicht.
Ja, ich kann
und deswegen ist auch dieses 80 Millionen Bundestrainer-Phänomen halt einfach immer scheiße, wenn die Leute hingehen und sagen, sie wissen es ja viel besser.
Ja, ich weiß, also
ich finde eher, es geht
mir ist bewusst,
um diesen,
dass ich das verkenne.
Ich finde, man hat den Engländern gestern einfach angemerkt, dass die wirklich mit jeder Faser ihres Körpers gewinnen wollten. Und das hat mir bei Deutschland gefehlt. Ne?
Ich glaube auch, Deutschen wollten mit jeder Faser ihres Körpers gewinnen.
Ja, weiß ich nicht. Also ja, natürlich wollten sie, klar, aber dieser Kampfeswille, dieses Ding nochmal durchzudrücken mit allem, was geht, das fand ich halt teilweise echt erschreckend wenig. Und aber trotzdem steht es mir ja als totalem Laien überhaupt nicht zu beurteilen, mit wie viel Kraft die da rangegangen sind oder ob der Trainer richtige Entscheidungen gefällt hat. Dann kritisiert am nächsten Tag die Bild, warum denn Kimmich nicht in der Mitte und warum Müller nicht da und so. Und am Ende ist halt auch viel Glück dabei, Reinhard. Also Thomas Müller ist einer der besten Angreifer der Welt und trotzdem verballert er halt einen sicheren Ball wie gestern. Der fliegt dann daneben. Wenn der reingegangen wäre zum 1:1, würden wir jetzt hier wahrscheinlich sitzen und sagen, geil, dass wir die Engländer im Elfmeterschießen geschlagen haben.
Ja, es gab aber genauso, gab es ja in der anderen Richtung auch bei den Deutschen im hinteren Mittelfeld halt beim Passspiel an der einen Stelle so einen krassen Fehler, wo einfach so locker den Ball, wo ich weiß gar nicht mehr wer, einer von den Engländern
Müller
vorgeprescht ist, sich den Ball geholt hat, halt alleine aufs Tor zugerannt ist und den also gerade noch eingeholt wurde und so gerade eben noch gestoppt werden konnte. Das war kurz vorm Ende der ersten Halbzeit. Also
Fehler passieren immer wieder, aber es ist natürlich Frage, in welcher Frequenz und welcher Massivität und wie die Auswirkungen sind. Am Ende, also da hat dann Hummels das Ding abgefangen und gerettet und er hat ein gutes Spiel gemacht. Und man kann auch nicht von jedem Spieler bei jedem Spiel die gleiche Performance erwarten. Das ist einfach ganz normal, dass da auch letztes Mal hat Sané schrecklich gespielt gegen Ungarn. Ungarn oder Portugal, weiß ich nicht. Aber er hat einfach ganz, ganz schlecht gespielt. Trotzdem ist es natürlich affig, dass dann in Deutschland sich alle hinstellen und sagen, ja, wir können es besser. Natürlich können wir es nicht besser. Kein Stück, null. Wir können es kein bisschen besser. So ist es halt.
Nee, keiner von uns.
Keiner von uns auch nur annähernd hat die Vorstellung davon, wie schnell diese Typen rennen. Von uns hat eine Vorstellung davon, wie schnell diese Entscheidungen gefällt werden müssen. Also, weißt du, nur weil du irgendwie beim TuS Rothausen zweiter Verteidiger bist, hast du vielleicht schon mal Fußball gespielt, aber du hast keine Vorstellung, mit welcher Geschwindigkeit die Pässe da kommen. Ne?
Ich hätte auch keinen Bock mit denen, also ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mit einem von denen tauschen wollen würde, mit so einem Profifußballer, weil ich glaube auch, dass das ein echt harter Job ist. Also du, wirklich viel Freizeit hast du nicht und in deiner Freizeit kannst du nicht mal, also nur bedingt entscheiden, was du wirklich tun willst, ne? Weil irgendwie am Wochenende mal mit Freunden einen halben Kasten Bier exen und dabei 5 Pizzen fressen, ist halt nicht drin. Ne?
Ist nicht drin, oder? Also dann musst du schon so ein unfassbares Naturtalent wie Ronaldinho sein, der ja zum Beispiel, oder auch wie Ronaldo, der alte Ronaldo, nicht Cristiano, sondern den es mal gab in den 90ern, der immer Gewichtsprobleme hatte, oder Maradona. Aber es gibt so ein paar Leute, die sind dann so von der Kunst geküsst, von ihrem Talent, dass sie ein beschissenes Leben führen, ihrem Körper nicht gut tun und trotzdem immer noch unfassbar gut sind.
Ja.
Also es gibt Bilder von Ronaldinho mittlerweile irgendwie mit Plauze und 6 Nutten in einem Pool und denkst so, wow, was mit dem denn passiert? Ja. Aber ich würde allein schon nicht mit denen tauschen wollen, weil natürlich diese Bekanntheit, die haben und diese Angreifbarkeit, was für eine Häme über die hereinbricht, ne, wie viel Hass dabei ist. Und der Reichtum, also ich kenne jemanden, der mal in der Bundesliga gespielt hat oder es jetzt auch noch tut, Und wie schnell du aussortiert bist, ne? Also wie schnell einfach, du lieferst ein paar Spiele nicht ab, dann wanderst du ja erstmal auf die Bank, dann musst du dich wieder beweisen, wenn du das dann nicht hinkriegst, dann hast du irgendein privates Problem, ja. Keine Ahnung, was auch immer, ne? Und dann ist halt vorbei.
Aus meinem habe ich ja mal erzählt, aus meinem Abiturjahrgang war einer, der hat in der Schalker Jugend gespielt. Und also schon zu Schulzeiten und so, ne, also man fängt ja immer früh an, war auch, also wenn wir mal irgendwie Fußball im Sportunterricht hatten oder so, hat die Mannschaft gewonnen, die den halt als Spieler hatte, weil halt alle,
so
also
gut war der, einfach.
Der ist einfach durchgelaufen und so, ne, der hat sogar dann, der hat sogar in die erste Mannschaft, also in die Bundesligamannschaft von Schalke geschafft, kurz nach dem Abitur, für exakt eine Saison. Der hat eine Saison, ich glaube, 3 Spiele gespielt oder so und das war's dann weg. Und damit ist die Karriere vorbei. Ne?
Was für ein Tritt in die Fresse für den. Ne? Also der hat seine ganze Jugend lang nichts anderes gemacht als das. Der hat alles darauf gesetzt. So. Und dann performt er halt unter diesem extremen Druck, den das ja auch bedeutet, plötzlich in der Bundesliga zu spielen. Weißt du, das ist ja auch Glück dabei. So. Dann bist du halt mal nicht gut ein Spiel lang. Dann sieht der Trainer sich das 2 Spiele lang an, dann sitzt du auf der Bank, dann versaust du auf der Bank. So. Ey, Mario Götze war der deutsche Held damals, ne? Also der hat ja das große WM-Tor 2014 gespielt. Danach hat er dann nicht mehr gut performt in der Nationalmannschaft, nicht so wie auch im Verein nicht, hat dann irgendwie unglückliche Wechsel vollzogen, hatte irgendwie eine Stoffwechselstörung, leichte Depressionen und ja, ey, ganz ehrlich, wo ist denn der heute? 7 Jahre später. David Odonkor, weiß ich noch, das Sommermärchen 2006 und so. Ne?
Das sind Sommermärchen. Alle Spieler. Ey, dass sie alle das Sommermärchen nennen, da kotzt mich schon so enorm an. Das Sommermärchen. Ey, da haben Leute Fußball gespielt, verdammte Scheiße. Ich habe immer so das Gefühl, wenn irgendwie, ne, so jetzt, oh, die EM ist vorbei, wir sind ausgeschieden und so, oh ja, die Welt geht unter, ne, so, da ich mir so, ey, Ende des Jahres sind Bundestagswahlen. Darüber sollte man sich mal Gedanken machen und nicht über ein scheiß Fußballspiel.
Ja, richtig. Ja, natürlich hast du grundsätzlich komplett recht, dass das in Relation zueinander lächerlich ist.
Ja.
Was man aber halt auch sagen muss, dass es gibt ja kaum was Leute mehr mobilisiert als die Nummer. So, das ist halt einfach so, ne?
Ja, klar.
Fußball mobilisiert Menschen. Selbst ich als kompletter Nicht-Patriot habe gestern Abend da gesessen und irgendwie in der 90. Minute so kurz den Kopf geschüttelt und gedacht, ach Mann, ey, wie schade. Nee, obwohl es keinerlei private Auswirkungen auf mich hat. Was für einen Unterschied macht das jetzt? Es bedeutet einfach nur, dass ich mir jetzt die EM nicht mehr angucke und ein paar weniger spannende Abende habe. Aber so war es dann für mich. Also ich finde es halt schade, dass ich jetzt einfach keine EM-Spiele mehr gucke, weil die anderen Mannschaften interessieren mich dann doch nicht so sehr.
Ja, das, ne? Und das ist aber häufig so, ne? Also die Zuschauerzahlen brechen jetzt ein. Danach, weil ja, halt klar. Deutschland ist raus und mehr. Wo wir gerade bei Profifußballern sind, da gibt es ja noch einen schönen Link zum Thema, was wir am Anfang hatten, das Rauchen.
Walter Frosch.
Nee, das Erste, was mir einfällt, ist Mario Basler.
Ja, den kenne ich ja auch persönlich, ja. Ja, echt? Mario Basler. Ja, klar, ich habe ja ein paar Mal mit dem gedreht.
Ah, witzig.
Und Mario ist wirklich ein geiler Typ. Also geil im Sinne von geil so. Macht den falschen Spruch und er überfährt dich mit seinem Porsche, aber der ist halt sehr geradeaus. Also der ist wirklich, ich mochte Basler sehr gerne, weil der so, der hat ein sehr, der ist kein Stück doof oder so, ein bisschen prollig in seiner Art, natürlich schon in seiner Ansprechhaltung so, ne, also wenn er dann irgendwie so
Das kommt aus den jungen Jahren. Weißt du, was der erste Profiverein war, wo der gespielt hat?
Kaiserslautern?
Also, da war er bei den Junioren, wenn ich das hier richtig sehe. Aber direkt danach, also beim ersten FC Kaiserslautern, erst bei den Amateuren, beim richtigen ersten FC Kaiserslautern, glaube ich auch, da hat er ein Tor geschossen, aber direkt danach.
Schalke.
Nee, Rot-Weiß Essen.
Rot-Weiß Essen, gut. Da wirst du natürlich emotional auf alles vorbereitet.
Von 89 bis 91 bei Rot-Weiß Essen gespielt und 54 Tore geschossen. 54 ja. Spiele, 6 Tore, Entschuldigung.
Wir haben was mit dem gedreht, wo er von einer Plattform im Stadion in 150 Meter Entfernung versuchen musste, das Tor zu treffen.
Habe ich gesehen.
Mit ihm und David Odonk. Ja, und das hatte einfach extrem, also fand ich extrem beeindruckend, wie viel Bums der immer noch auf dem Schenkel hat. Also Wahnsinn. Ja. Dafür, dass der seit Jahren ja nun mal nicht mehr Fußball spielt. Plus, dass ich sehr mochte an Mario, also ich habe jetzt 3-mal, glaube ich, mit dem gedreht, der hat echt Sinn für Humor. Und so im Sinne von, also ich habe wirklich einen Spruch nach dem anderen gemacht über ihn. Ja, geil, dass Mario Basler heute hier ist. Als der das letzte Mal im Fernsehen war, war ja noch schwarz-weiß. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, wie deine Hautfarbe ist. Solche Dinge, ne?
Ja.
Und der hat das alles wirklich stoisch hingenommen und beugte sich irgendwann zu mir rüber und sagte so, Basti, jetzt ist gut, ne? Und mir war klar, der geht gleich zu seinem Auto und schlägt mir den Schädel ein, wenn ich noch einen Spruch mache. Aber bis dahin hat er die einfach so genommen. So, er hat die wirklich ganz entspannt genommen.
Ja, so und, sind die Leute, so sind die Leute von Neustadt an der Weinstraße.
Ja, das ist ja Neustädter an der Weinstraße, ja. Genau. Und ich fand den, ich mochte Mario Basler oder mag Mario Basler. Und es gibt diesen alten Ausschnitt auch von Walter Frosch, der, ich weiß nicht, wo Walter Frosch, kennst du nicht den Walter Frosch-Ausschnitt?
Nee.
Bitte, du kennst, doch, Reini, okay. Warte, da müssen wir kurz gucken, dass ich den ablaufen lasse.
Walter Frosch?
Walter Frosch, warte. Man hört doch, also man hat doch vorhin Jendrik im Hintergrund gehört, oder?
Ja, so grob.
Walter Frosch war ein Spieler, der leider mittlerweile, glaube ich, auch an Lungenkrebs verstorben ist. Und den haben sie am Spielfeldrand bei einem Freundschaftsspiel interviewt. Da war er schon so Anfang 50. Und Walter Frosch war immer bekannt, war ein 70er-Jahre Fußballspieler, bekannt dafür, dass er geraucht und gesoffen hat, fern von Gut und Böse. Und das ist jetzt ein Original-Interview. Ich hoffe, du hörst es, Reini. Ja, ist wirklich passiert.
Walter Frosch kurz vor der Pause nach der Ausgleich. Ich bin ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang.
Das war jetzt der Schiri, ne, der über Walter Frosch sagt, anständiger Junge. Und jetzt kommt Walter Frosch.
Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, das Ergebnis.
Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Für die anderen, aber ich beide hat selber mal immer zulegen.
Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin?
Zigaretten.
Bitte?
Zigaretten.
Jetzt erstmal eine durchziehen?
Nachher.
Warum haben Sie es dann mit auf dem Schiff?
Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt.
Okay, danke schön.
Der hatte Kippen in seinen Stutzen stehen.
Und du musst dir den Typ optisch dazu vorstellen. Er sieht original aus wie Oscar aus der Tonne. Der absolute Hammer, ey. Einfach so geil.
Der kommt übrigens aus
dem drunter geschrieben, der Typ klingt genau, wie er aussieht. Das stimmt. Also Walter Frosch sah wirklich genauso aus, wie er auch
geil. Wie gesagt, der kommt aus Ludwigshafen.
Ernsthaft?
Ja.
Okay.
Ich werde verfolgt.
Von Fußballern, ja.
Ja, von Fußballern. Ja, vielleicht werde ich irgendwann auch nochmal Fußballprofi. Jetzt lacht meine Frau, danke.
Wir lachen alle.
Hallo, ich kann immer noch Trainer werden. Ah nee, dafür muss man auch mal Fußball gespielt haben und Ahnung davon und so, ne?
Geil. Bei Walter Frosch steht auch unter Video nicht Ruhe in Frieden, sondern Rauche in Frieden. RIF. Oh Mann, ey. Ja, also ich meine, was für ein Typ.
Also wie Helmut Schmidt, ne?
Zigaretten. Was haben Sie denn dabei? Zigaretten. Ja. Also der hat sich einfach Kippen in den Stutzen reingesteckt, weil Mario Basler ist dem Nikotin auch noch zugeneigt, sagen wir es vorsichtig. Also er hat während unseres gemeinsamen Drehs wirklich am laufenden Stück einfach einen durchgezogen. Ah, hier ist ein Walter Frosch Stimmvergleich 1974 zu 2007. Willst du mal hören? Hier ist Walter Frosch 1974 gegen Walter Frosch 2007.
Es sagen zwar viele Gegenspieler oder auch die Zuschauer, dass ich ein Trainer bin, aber wenn einer Wittl anruft im Fußballspiel, dann sieht er das wahrscheinlich, dass ich kein Trainer bin.
Nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher, das Ergebnis. Was haben Sie da unten in Ihrem Stutzen drin?
Zigaretten.
Bitte?
Zigaretten.
Jetzt erstmal eine durchziehen?
Nachher.
Warum haben Sie es dann mit auf dem Schiff?
Klingt schon ähnlich.
Ja, aber schon. Also,
ja, geht aber. Also.
War, glaube ich, ein cooler Typ. Also wenn man über den liest, der hat auch mal ein Spiel verpasst, weil er einen 400-Meter-Lauf um Kasten Bier gemacht hat. Also auf jeden Fall.
Ja, aber das sind doch die, aber ganz ehrlich, das sind doch eigentlich die Fußballer, die wir wieder brauchen, oder? Die Vorbilder
das
für unsere
Kinder. Das
sind
die Typen. Das sind die Typen, die brauchen wir wieder. Wir brauchen Baslers, wir brauchen solche Leute wieder
auf dem Platz. Also weißt du, bei den sportlichen
Leistungen Andi Möller, nicht weißt du, der Italien und Spanien nicht auseinanderhalten kann.
Hm? Bei den sportlichen Leistungen vielleicht jetzt nicht zwingend, aber gerade so bei, also für die Fans braucht man doch tatsächlich so Charaktere, oder? Also Menschen, die man lieben oder hassen kann. Eins von beiden.
Ja, also man muss ja nicht so tun, als wäre Maradona ein besonders angenehmer Typ gewesen, aber er war auf jeden Fall ein Typ, den man kannte, so
aber
in seiner
doch,
Art. Ne?
Ja genau, es ist doch deutlich weniger unterhaltsam, wenn die alle gleich sind und alle so allglatt oder so. Also ich finde es irgendwie schön, wenn man da auch mal so Charaktere mit Kanten, also mit Ecken und Kanten dabei hat. Ist heute wahrscheinlich gerade im Profifußball immer schwieriger, weil es wirklich um unglaublich viel Geld geht, ne? Und unglaublich viel Politik auch mit im Spiel ist.
Ja, das ist ganz anders, als das früher war. Auch früher ging es um viel Geld, aber mittlerweile ist das ja eine so unfassbar durchstilisierte politisch korrekte Branche mit irgendwie, weißt du, es ist einfach völlig anders als ja, in den 70ern, wo man dann noch gute Freunde kann niemand trennen gesungen hat
ja.
und so.
Wie du schon gesagt hast und der, ja auch viele davor auch schon so, ne, es gibt ja erstaunlicherweise im Profifußball wenig homosexuelle Menschen, ne? Komisch.
Gar keine. Ganz, ja. Komischerweise, jeder zehnte Mann ist rein statistisch homosexuell, aber im Profifußball, da sind nur heterosexuelle, eisenhart heterosexuelle Männer.
Ja, krass, ne?
Und das liegt, glaube ich, an der Herausforderung des Sports. Da haben einfach, wie Jens Lehmann letztlich schon feststellte, da haben ja Schwule auch nichts zu suchen. Ne? Der will ja auch nicht duschen mit denen, hat er gesagt.
Ernsthaft?
Jens Lehmann hat letztens in dem Interview, da musste er sich dann ziemlich breit entschuldigen, dass er es eigentlich ganz gut findet, dass die Homosexuellen in der Branche sich nicht bekennen, weil er würde dann auch nicht mehr so gerne mit denen gemeinsam nach dem Spiel duschen.
Okay.
Und da ist ihm dann, da hat ihm dann irgendein Politikberater oder irgendein PR-Berater auch gesagt, Jens, bist du eigentlich komplett gehirnverbrannt? Du hast gerade unglaublich viele Menschen beleidigt und gekränkt. Und dann hat er sich natürlich reumütig gezeigt und hat gesagt, ich habe festgestellt, das, was ich gesagt habe, war ganz schlimme Scheiße. Und ich möchte ja gerne meine Werbeverträge behalten, deswegen nehme ich das jetzt alles zurück und in Zukunft dusche ich nur noch mit schwulen Kollegen.
Okay, das ist aber, also ich finde, dass es noch Branchen, also dass es solche Branchen gibt, in denen das überhaupt noch so ein Thema ist, ne? Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann, also das ist so weit weg von meiner Lebensrealität, ne? Dass, also von meiner persönlichen, dass es irgendwie eine Rolle spielt, welche sexuelle Orientierung ein anderer Mensch hat, ne? Ich meine, gibt's ja auch noch, also ich meine, man sieht sich Ungarn an. Es gibt ja ganze Regierungen, die da irgendwie anders ticken. Und auch in Deutschland gibt's noch die ein oder andere Partei, die das irgendwie, weiß ich nicht, problematisch findet. Ich frage mich immer so, was nehmen die Leute euch denn weg? Wovor habt ihr denn so eine Angst?
Ja, also, ne, ich sag jetzt mal, dass die nicht, also meine Angst ist immer, dass die mich anschwulen, ne, dass die, das ist wirklich was viele reaktionäre Vollidioten dann sagen, dass sie Angst davor haben, ne, dass sie ihnen zu nahe kommen, also im Sinne von,
ja, und stell mal vor, die haben nachher noch Kontakt mit Kindern, oh Gott! Ne?
Ja, dann werden die auch noch schwul. Ja, ja, ja,
ich verstehe es nicht. Also ich, mal ganz ehrlich, ich habe bei...
Ja, Reinhard, wir leben da in Relation fast schon in einem sehr aufgeklärten Land. Also ich meine, denk an Ungarn, wo sie jetzt Gesetze beschlossen haben, wo Homosexuelle gesetzmäßig ausgeschlossen werden von Dingen. Es ist unfassbar, dass das in einem EU-Mitgliedstaat... Und dann wird, aber weißt du, was mich daran ankotzt, ist, auf der einen Seite wird dann gesagt, die EU-Ratspräsidentin, wie heißt sie denn nochmal hier? Ursula von der Leyen hat harte Worte gefunden. Und ich weiß nicht mehr genau, was hat sie nochmal gesagt, Ungarn von der Leyen? Sie hat, glaube ich, gesagt, es ist ein verachtungswürdiges Gesetz.
Ja, versuch mal. Also das ist eine schöne, also ist natürlich, also ich finde es gut, wenn man sich auf politischer Ebene dagegen stellt und so, ist aber auch ein Stück weit Doppelmoral, weil versuch mal als homosexueller Mensch in Deutschland Blut zu spenden.
Geht nicht, ne?
Ja, genau, geht nicht. Oder wenn irgendwie transsexuelle Menschen irgendwie eine Geschlechtsangleichung haben oder so und ihre Personalien ändern lassen, was die da an, hast du mal gesehen, was die da an Fragen beantworten müssen teilweise? So
nee.
An persönlichen, so wie oft masturbieren sie?
Warum?
Ja, genau, warum? Das so,
welche Rolle spielt?
Ja, als Gutachten.
Ich würde runterschreiben, quasi. Immer, auch
also,
jetzt.
Als gut, also Gutachten festzuhalten, ob das denn irgendwie eine, weiß ich nicht, ob das psychisch denn gerechtfertigt ist oder nicht oder was weiß ich nicht was. Da denke ich mir immer, ey, lass die Leute doch eintragen und sein, wie sie wollen und was sie wollen, ne? Und die Nummer, dass irgendwie Homosexuelle kein Blut spenden dürfen oder immer noch Probleme damit haben, irgendwie Kinder zu adoptieren oder so. Da denke ich mir auch so, also so aufgeklärt und toll sind wir hier auch nicht.
Das,
ne?
Hat
mir also
ein schwules Pärchen letztens erzählt. Da habe ich zu denen auch gesagt, wie ist es denn, weil ich hatte eine Leim von sehr reich, einem sehr wohlhabenden homosexuellen Pärchen aus meinem Umfeld mitbekommen, dass sie sich eine russische Leihmutter genommen haben. Finde ich eigentlich traurig, dass Menschen so verzweifelt sein müssen bei ihrem Kinderwunsch, dann nicht in die Show. Und da habe ich andere Homosexuelle aus meinem Umfeld gefragt, warum adoptiert ihr denn nicht? Und dann haben die gesagt, hast du eine Vorstellung, was wir alles machen müssen, damit wir ein Kind adoptieren müssen oder können?
Ja.
Und nein, habe ich überhaupt keine Vorstellung. Da haben sie mir das mal erzählt und ich dachte so, das ist ja krass. Das ist einfach krass.
Mhm. Es ist so, glaube ich, schon schwer. Und als homosexuelles Paar, glaube ich, quasi fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ne, Kinder zu adoptieren. Also, Deshalb, also ich finde es richtig, richtig schlimm, was zum Beispiel in Ungarn und so passiert, aber wir haben hier auch noch genug Baustellen, ne? Und damit, also natürlich ist das immer eine Frage der Abwägung, was man denn als schlimm empfindet oder nicht oder wo man denn jetzt, für was man politisch einstehen möchte und so, also wie weit man es treiben möchte, aber sowas Grundlegendes wie eine Diskriminierung von Leuten, die eine andere sexuelle Orientierung haben, das finde ich geht einfach mal gar nicht. Also du kannst doch nicht Leuten sagen so, nee, du darfst kein Blut spenden, weil hier, ne, du fixst ja immer mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen und so und da ist das Risiko ja erhöht. Ne? Was für eine dreiste Unterstellung. Was für eine Scheiße. Und also und das ist
wirklich die, also das ist die offizielle Argumentation, weil Homosexuelle promiskuitiver sind als Heterosexuelle, oder?
Ja, ich glaube, das ist wirklich noch die Begründung dabei.
Okay.
Ja, genau. What the fuck?
Das ist auf jeden Fall, also.
Und vor allem, du kannst als jeder Idiot kann Blut spenden gehen, ne? Der Manni, der irgendwie, weiß ich nicht, der letzte Woche noch im Swingerclub war oder so, ne? Den fragt halt kein Mensch.
Ficken Sie viel? Ja, aber
viel. Ja. Jetzt gerade auch.
Jetzt gerade auch, muss ich gerade anrufen. Ich bin gerade im Club Magma. Machen Sie aber keine Sorgen, die Mädchen hier sind alle sauber. Ja, ist unfassbar. Es ist unfassbar. Reini, wo wir gerade bei Blutspenden sind, diesen Übergang nutze ich jetzt, um kurz auf Doom Eternal zu sprechen zu kommen, die ich ja eben vorher unseren Freunden von Gamesplanet schon empfohlen habe, weil ich habe gerade Doom Eternal durchgespielt. Heide Witzka, Herr Kapitän. Also es ist mir fast nicht begreiflich zu machen, warum dieses Spiel nicht noch in viel mehr Spielerherzen schlägt, weil eine dermaßen Oper aus Mord, Zerstörung, Blut, Tanz im Blut, habe ich noch nie gesehen.
Du nanntest es vorhin Fleischoper.
Fleischoper, es ist wirklich, also Reinhard, das ist ein Spiel. Erstens sieht es zum Anbeten geil aus. Für die Leute, die es nicht kennen, gut, den Urvater aller Ego-Shooter Doom kennt ihr sehr wahrscheinlich dann doch. Es gab ein Remake, glaube ich, 2016, das schon sehr viel richtig gemacht hat. Also
das habe ich sogar mal gespielt. Das habe ich mal angespielt.
Sehr entschlackte Mechaniken, unfassbar schnelle, gute Grafik, schön animierte Todessequenzen und da gab es dann diese Finish-Kills, durch die man, glaube ich, im ersten Teil maximal Munition oder sowas bekommen hat. Und die haben sich sehr viel Gedanken gemacht, wie man das cleverer machen kann und haben jetzt so eine Art System eingebaut, dass die Feinde, also dass du Munition fast nur über Feinde bekommst. Und wie du sie tötest, auch eine Auswirkung darauf hat, was du bekommst. Und wenn du sie vorher anzündest, bekommst du Schild. Und du bist immer in einer dauerhaften Munitionsarmut und musst wirklich von einem Feind, nee, ist mega, du musst von einem Feind zum anderen rasen, mit Hilfe eines Greifhakens, mit dem du von einem Feind zum anderen rast oder dich ziehst, der ist an der Schrotflinte dran, dieser Greifhaken. Und es wird wirklich innerhalb weniger Minuten zu so einem richtigen Tanz, wenn du das drauf hast. Und ich bin mittlerweile ziemlich gut darin. Also ich habe es jetzt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Und das macht einen Bock. Alter, ist das geil. Also man kann es sich nicht länger als eine Stunde geben, weil das hämmert dir einfach ins Gehirn. Auch die Mucke hämmert dir ins Gehirn. Es ist wahnsinnig gewalttätig und die Story ist halt erstaunlich komplex. Man beschäftigt sich aber nicht wirklich damit, wenn man ehrlich ist. Weil, es geht halt ständig um das Tor der Hölle, das geöffnet ist und die Dämonen kommen zur Erde und der Doomslayer, das ist der Name des Protagonisten, allein Doomslayer als Protagonist finde ich schon geil genug. Und die Mechanismen greifen halt einfach mega ineinander, so dass das irgendwann wirklich zu so einer Art Tanz wird und du rennst da durch und wämmst die einfach nur in der Reihe weg. Und du musst halt aber immer nachdenken, brauche ich von diesem Feind jetzt diese Art von Munition, brauche ich Schild von dem, wie steht gerade mein Schild? Und das ist einfach so ein, das ist so geil ineinandergreifend. Dann ist das Spiel noch lang, die Story ist komplex, braucht aber ehrlich gesagt kein Mensch, weil am Ende geht es darum, die Tür zur Hölle ist auf, die Dämonen kommen.
Ja, das Übliche.
Der Doom halt. Wobei die Dämonen eigentlich, also es sind nur sehr wenig oder fast gar nichts auf der Erde, sondern der Doomslayer schießt sich selber mit so einer Art riesigen Laserkanone ins All, schießt ein Loch in den Mars, auf dem die Bösen sind und schießt sich selber durch dieses Loch in den Kern des Marses und zerstört dort die Bösen. Okay. Alles totaler Shit. Allein, dass der Killer, also der Hauptcharakter Doomslayer heißt, der heißt schon immer so, aber es ist einfach so ein geiler Name, der Doomslayer, ist irgendwie aus irgendeinem Grund 1,5 Meter größer als jeder andere Mensch, der da auftaucht und es tauchen nicht gerade viele Menschen auf und wämst einfach alles weg. Ich habe noch nie ein Spiel gespielt, bei dem du eine dermaßen Allmacht hast, also wo du so das Gefühl hast, Am bestimmten Punkt bist du einfach nur eine Ein-Mann-Armee, die alles zerstört, was dir im Weg steht. Ganz große Empfehlung. Also für die Leute, an denen Doom Eternal vorbeigegangen ist, mittlerweile gibt es auch zwei DLCs, an die werde ich mir jetzt mal ranwagen. Ancient Gods 1 und 2. Aber es ist schwer. Und es ist einfach fordernd, aber es macht Bock.
Ich habe ja jetzt, da meine Vorlesung bald zu Ende ist, also es ist ja nur noch diese und nächste Woche und dann habe ich es hinter mir, da muss ich nur noch die Klausur überleben, habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit und auch wieder ein bisschen mehr gespielt. Ich habe letztens mal wieder Nier gespielt, also Nier Automata. Mittlerweile hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber geiles Spiel.
Ja, mich hat das nie abgeholt. Also erstens hat das am Anfang einen ganz großen Fehler. In den ersten 45 Minuten kannst du nicht speichern. Und da kämpft man ja einmal, erst kämpft man gegen so kleine Roboter und dann gegen so einen überdimensionalen großen Roboter. Und da bin ich zweimal verreckt am Anfang, musste das Spiel neu anfangen und hab's dann wirklich immer 45 Minuten lang bis zu dieser Stelle gespielt. Das ging mir schon auf die Nüsse. Und ich finde die Story, also bei Doom, weißt du, da findet auch eine total hanebüchene Kackstory statt, die keiner braucht, aber du kannst sie im weitesten Sinne komplett ignorieren. Bei Nier Automata wirst du ständig mit dieser, es geht um eine Cyborg-Frau mit verbundenen Augen, die mit einem anderen Cyborg sich durch so eine Maschinenwelt kämpft. Und ständig kommen Dialoge von so, also einfach so Japano-Scheiß, wo du immer so denkst, so, ja, okay, okay, und okay, worum geht's jetzt? Ich weiß es nicht. Schwierig.
Ja, ist die Frage, ob man sowas mag. Also mir gefällt's. Du bist nachher auch so ein bisschen Open-World-mäßig, wobei ich weiß noch nicht, ob es wirklich Open World ist. Dafür habe ich es noch nicht weit genug gespielt, würde ich sagen. Aber man hat später auch halt Aufträge, die man erledigen muss und kann sich relativ frei bewegen und so. Mir gefällt es ganz gut. Es ist teilweise gut schwer, finde ich. Das hat ja auch, also was mir da sehr gefällt, ist, dass die Mechanismen, also was man spielt, also zum einen rennt man rum mit dem Schwert und haut Sachen kaputt und so weiter, so ein bisschen Jump'n'Run, aber es hat auch immer wieder so Einlagen, wo die in so ein Mech-Suit reingehen und dann diese klassischen Top-View-Weltraumballerspiele hast.
Das stimmt. Ganz also Nier Automata hat ja so seltsame Umschaltungen, ne? Also
ja, wo das, genau.
Das startet ja als Side-Scrolling-Shooter, wo du ein Raumschiff bist und wird dann erst zu einem Third-Person-Prügelspiel.
Genau, zwischendurch wechselst du auch in 2D.
Ja, das ist schon, es ist abgespaced, aber irgendwie mich, also ich bin halt immer raus, wenn es in diese Welt diese seltsame, wie nennt man das? Japano-Ethno-Welt, also ich kann das gar nicht genau beschreiben, das ist mir einfach fremd. Also
so JRPGs-mäßig?
JRPG, also ich kann das nicht, als Kind konnte ich das, Final Fantasy und so, und mittlerweile finde ich es, ich habe mich so gefreut auf Final Fantasy 14, und dann ist es so eine Truppe aus Haarstylisten und Kostümbildnern, die irgendwie durch eine Dinosaurierwelt fährt, die sehen alle aus wie 12 und als wenn Mama ihnen gerade die Haare gemacht hat, die Dialoge sind so doof, die Frauen haben kurze Höschen an und irgendwie reparieren Autos und tragen dabei kein BH und du denkst so, das ist alles so dämlich und so komisch und
ja,
ich kann auch mit diesen Sexualismen bei diesen Spielen immer nichts anfangen. Also die, also jetzt bei Nier Automata, die ist halt ein Cyborg, aber sie trägt einen Minirock und hat riesige Brüste. Nicht, dass mich riesige Brüste stören, aber es reißt mich aus der Illusion dieses Spiels. Es ist einfach so hampeliger Quatsch.
Ja, ich verstehe, was du dabei meinst. Ich mag das, wenn solche Welten, also wenn solche Spiele so Welten aufbauen, die irgendwie eigene Regeln haben, wo man sich so ein bisschen drin verlieren kann, aber die nicht zu komplex werden. Ich mag das, also ich finde das manchmal anstrengend, wenn Spiele so super komplex sind, also so Skillsysteme haben, die irgendwie sich 30.000 Mal verzweigen, du ein Crafting-System hast, wo du wirklich alles bauen kannst, ne? Wo du dir von der Meerschaumpfeife, die du irgendwie baust, bis hin zum Doomslayer Kanonen, weiß ich nicht, was Ding zusammenbastelst, ne? Und das auch musst, weil das Spiel das von dir fordert. Das finde ich ein bisschen anstrengend manchmal.
Freunde von Stay Forever haben letzte Woche oder vor ein paar Wochen eine Fragerunde gemacht. Und erstmal Gratulation, die haben ja bald Geburtstag.
Ja.
Und in dieser Fragerunde kam die Frage auf, also da dürfen Fans Fragen stellen, was sind Spielmechaniken, die euch richtig nerven? Und interessanterweise war eine der Sachen, die, glaube ich, Christian Schmidt sagte, Crafting nervt ihn. Und da habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, mich auch. Mich nervt es auch total. Also ich finde,
mich auch.
Ich habe Minecraft zum Beispiel, hat mich krank gemacht. Ich habe überhaupt keinen Bock, eine Stunde lang Gold abzubauen oder Kohle abzubauen, um mir dann einen Tisch zu bauen. Und auf diesen Tisch baue ich dann eine Hake. Und mit dieser Hake baue ich dann was anderes ab, dass ich dann mit dieser Hake noch, weißt du, das ist, ich checke, warum Jugendliche es geil finden. Ich finde das Lego-System von Minecraft grundsätzlich auch, also die einzigen spaßigen Sessions mit Minecraft, die ich je hatte, war mit so einer freigeschalteten Variante, wo du dann einfach nur Blöcke setzt und irgendwas zusammenzimmern kannst. Dann baust du dir ein Haus oder ein Schloss oder sonst was. Aber das ganze Craften, was dahinter steht, geht mir auf die Nüsse. Und bei den meisten Spielen ignoriere ich das auch komplett. Also ich habe, glaube ich, bei The Witcher in 70 Stunden, das Einzige, was ich mir gecraftet habe, waren Tränke. Alles andere, ich mache mir doch keine Gerichte da. Das nervt mich einfach. Ich will mir kein Essen kochen.
Das fand ich einfach nicht. Das fand ich in Zelda, also bei Zelda.
Breath of the Wild.
Genau, Breath of the Wild ist ja auch, da musst du ja teilweise auch Sachen kochen, um irgendwie in den kalten Regionen zu überleben und so, solange du noch keinen Mantel oder sowas hast. Finde ich auch super nervig. Also ich finde Crafting an sich in so Spielen immer nervig, weil so Rezepte sammeln finde ich doof. Das fand ich bei WoW damals schon doof. Und ich, also was mich richtig ankotzt, ist, die ganzen Zutaten mit sich, also immer mit sich rumzuschleppen. Ne? Da hast du deinen Rucksack und da sind irgendwie 50.000 Sachen drin und bei nichts davon weißt du, oh, brauche ich das später nochmal? Brauche ich das nicht? Oh, ich bin mir nicht sicher und so. Das finde ich super nervig. Und ich finde, Spiele können, also gibt ja Leute, die das mögen, das kann auch funktionieren, aber ich mag es nicht. Ich würde es gerne einfach ausschalten können. Es gibt ja auch super Spiele, die komplett ohne Crafting auskommen und trotzdem noch komplex genug sind oder so. Ich habe zum Beispiel auf der PS4 das letzte, was ich wirklich durchgespielt habe, war, glaube ich, Horizon Zero Dawn, und das kommt auch komplett ohne Crafting aus und ist trotzdem ein super Spiel. Also so Open World mit Sachen sammeln und was weiß ich nicht was. Oder hatte das doch Crafting? Also, aber wenn, dann muss man es nicht benutzen. Also
bei Breath of the Wild ist es aber genau wie du sagst. Also erstens, die Struktur des Essenkochens ist nicht durchsichtig. Also du weißt, okay, wenn ich Pilze und Fleisch zusammenpacke, kriege ich wahrscheinlich ein Pilz-Fleisch-Gericht. Das kann ich auch essen. Öfters kochst du aber auch aus Zutaten Scheiße zusammen, die dann einfach wertlos ist.
Ja.
Ne? Es gibt keinen Anzeiger dafür, dass, wenn ich da eine Heuschrecke reintue, da ein besonders guter Spieß draus wird. Das ist alles ausprobieren. Dann ist es mühsam hoch 10, weil du musst jedes Mal warten. Also hat mich bei Breath of the Wild total. Es gab zwei Sachen, die mich an diesem Spiel wahnsinnig gemacht haben, warum ich es bis heute nicht durchgespielt habe. Die kaputtbaren Waffen. Wer ist auf die Idee gekommen, dass es cool ist, ein geiles Schwert zu haben, das nach 3 Schlägen kaputt ist? Ja, super. Da muss ich wieder losziehen, wieder ein neues Schwert. Ich traue mich überhaupt nicht, ein geiles Schwert zu benutzen, weil ich Angst habe, dass ich dann gleich nicht mehr habe. Total dämliche Designentscheidung.
Du hast das nicht durchgespielt?
Ich habe es nicht durchgespielt. Oh, wow. Es hat mich genervt. Es hat mich genervt. Und das mit dem Kochen, du stehst da. Ich habe teilweise eine Stunde damit verbracht, irgendwelche Spieße zusammenzustecken, wo ich so dachte, wer braucht das?
Ja.
Anstatt dass ich angebe, wie bei jedem anderen Spiel, ich habe hier 20 mal Fleisch, 17 Pilze, mache mir 27 Spieße daraus mit dieser und dieser Eigenschaft, muss ich da stehen, er schmeißt es in den Topf, es macht und dann habe ich einen Spieß. Dann mache ich das wieder und wieder und wieder und dann mache ich das Spiel aus. Das hat mich genervt.
Ja.
Und meine Spiele, das sonst so flawless und so geil ist, einfach schade. Ne?
Ja, vor allem so unnötig.
Und bei anderen irgendwie. Spielen, aber die haben auch andere Sachen angeführt, wo ich auch komplett mitgehen musste. Weil Christian Schmidt mochte zum Beispiel keine Bosskämpfe, das finde ich wiederum schwierig, weil ein geil gemachter Bosskampf macht schon Bock.
Zelda
ist das beste Beispiel dafür. Das besteht ja aus nichts anderem als der Hinweg zum Bosskampf. In jedem Labyrinth ist ja nichts anderes als der Weg zum Bosskampf. Aber Escort-Missionen und Wassermissionen, ja, komplett recht. Ich verstehe nicht, warum Entwickler heute noch Escort-Missionen in Spiele einbauen. Das war bei Resident Evil 4 unerträglich. Du spielst dieses Spiel 10, 15 Stunden lang, hast den Spaß deines Lebens. Ist grafisch der Hammer damals gewesen. Und dann kommt diese Präsidententochter, die du 2 Stunden lang hinter dir herziehst, wie so eine Geisteskranke, die keine Ahnung hat, die gegen jede Wand läuft, die von jedem Monster sofort getötet wird und fängst neu an. Denkst so, warum gibt es diese Mechaniken in Spielen überhaupt noch? Warum macht man das noch?
Das Geile ist, dass die Begleiter dann meist auch unglaublich dumm sind, ne? Also, und es bricht die Illusion, denn entweder sie sind unglaublich dumm und werden von den Gegnern wahrgenommen, das ist so der Worst Case, ne? Dass du irgendwie dich ranschleichst und die laufen einfach in den Raum rein und der Gegner sieht die und metzelt alles nieder, das ist total scheiße, aber das passierte nur bei den ganz alten. Irgendwann sind dann die Spielemacher auf die Idee gekommen, okay, es wäre wahrscheinlich gut, wenn der Gegner dann quasi den Begleiter ignoriert, ne, und dich nur als Bedrohung quasi wahrnimmt. Das heißt, dein Begleiter, den du irgendwie beschützen sollst oder so, der kann einfach so in den Raum reinrennen und die Gegner tun so, als wäre der nicht da. Das macht wiederum die Illusion komplett kaputt. Ne?
Ja, das also, ist bei Last of Us ja so eine der Sachen gewesen, die viele Leute gestört haben. Auf der anderen Seite wäre es das anstrengendste Spiel ever gewesen, wenn du bei Last of Us ständig beim ersten Teil auf Ellie hättest achten müssen. Die lief halt einfach zwischen den Feinden her und war nicht zerstörbar und auch nicht findbar vom Feind. Bei Last of Us 2 haben sie es ein bisschen cleverer gemacht, weil du ja auch viel alleine unterwegs warst. Aber ja, es gibt eigentlich nur diese beiden Alternativen. Entweder deine Escort-Partner ist eine Katastrophe und total dämlich, oder er ist komplett durchgescriptet, sodass du, also unverwundbar, dann zerstört es dir aber die Illusion, oder sogar unsichtbar, wie bei Last of Us, wo die Feinde überhaupt nicht drauf reagieren.
Ja.
Ist mir aber immer noch lieber, als wenn ich so eine Krücke dabei habe. Du kommst die ganze Zeit vor, wenn du mit deiner Oma spazieren gehst. Das ist einfach schrecklich. Also kein Mensch will das.
Ja.
Und Wasserlevels sind schon seit Super Mario nervig.
Ja, das stimmt.
Kein Mensch hat
träge.
Bock darauf.
Es ist nur träge.
Es ist träge. Ja, also wo wird die Erfahrung denn besser durch? Also, und dann haben sie über Sachen gesprochen, die Spiele immer besser machen. Und der Greifhaken ist eine Sache, die Spiele immer besser macht. Immer. Ich kenne kein Spiel. Bionic Hero, wie hieß das noch? Bionic Commando, genau. Auf der PS3 ein durchschnittlicher Third-Person-Shooter, wo du aber ab der 20. Minute plötzlich so einen Greifarm hast und dich in der freien Welt schwingen kannst, wie bei Spider-Man. Macht das ganze Spiel besser, bei Doom Eternal etc., weil es einfach die Strecke verkürzt, die du für Abstände zu Gegnern brauchst. Immer besser. Alles, was dich langsamer macht, immer ätzend. Ja, Schnellreisesysteme. Kein Mensch will die Strecke zurücklaufen. Ja. Niemand. Das war vor 30 Jahren bei Metroid mal okay, dass du dann halt die ganze Strecke zurücklaufen musstest.
Hier, Diablo 1, ne, der erste Diablo-Teil. Ich erinnere mich noch genau
daran. Ich gehe mal was kaufen. Large.
Nee, Moment. Du bist irgendwie im, ich weiß nicht mehr, wie viel Level es hatte, 16 oder so, also nach unten Ebenen. Du bist auf jeden Fall in der letzten oder vorletzten Ebene vor Diablo und denkst so, okay, jetzt repariere ich nochmal all meine Gegenstände und versorge mich neu mit Tränken, machst ein Town-Portal auf, ne, gehst zurück, kaufst deine Sachen ein, bla bla, gehst durchs Town Portal wieder zurück in den Dungeon und in dem Moment merkst du, fuck, ich habe vergessen, ein neues Town Portal zu kaufen.
Genau, und dann stehst du da unten, ja. Und das, allein, dass es Town Portals gab, war ja schon zu der damaligen Zeit ein Luxus. Es gab einfach viele Spiele, wo es nicht mal das gab.
Ja, aber bei Diablo war es auch wirklich böse. Also wenn du dann das Town Portal vergessen hast und du warst irgendwie auf Ebene 15 oder so, dann wusstest du genau so, entweder du lädst einfach den alten Spielstand nochmal und scheißt auf die letzten 2 Stunden, die du gespielt hast, ne? Oder du läufst jetzt, also beißt den sauren Apfel und läufst einmal komplett durch alle Dungeons wieder zurück nach oben. Was auch eine Stunde oder so dauert. Und dann wieder zurück, du musst ja auch wieder runterlaufen, ne? Also.
Ja, also es gibt viele Mechaniken, wo ich mich frage, wie man die in diesem, also es ist ja schon alles viel erleichtert worden bei Videospielen, aber solche Dinge, immer wenn die in Spielen auftauchen, denke ich, ey, kein Mensch braucht das. Kein Mensch braucht eine Escort-Mission, kein Mensch braucht irgendwie, dass du langsamer wirst, dass du vergiftet bist, ist auch immer so, jetzt sind wir vergiftet. Und ich so, oh, weißt du, ein Spiel wird nicht unterhaltsamer dadurch, dass du auf einmal schwach und langsam bist. Das ist einfach nie gut.
Ach so, vergiftet?
Scheiße.
Vergiftet kann aber noch Stress erzeugen oder Sachen schwierig machen. Das finde ich noch halbwegs okay. Wenn du andauernd vergiftet wirst, ist das halt ätzend.
Na? Ich spiele gerade auf der Switch Metro Last Light, was echt atmosphärisch und gut ist. Aber da habe ich aus Versehen einmal vergessen, diese Luftfilter mitzunehmen. Und dann bin ich in einem Level und der speichert auch immer nur einen Speicherstand auf der Switch. Und ich dachte, ich wäre wirklich an einen Punkt geraten, wo ich in einer Sackgasse stehe, weil ich hatte keinen Luftfilter mehr und musste noch so eine Strecke von 60, 70 Metern überwinden an der Oberfläche, wo du dann einfach erstickst. Und ich habe es dann nachher gelöst, indem ich versucht habe, jeden einzelnen Punkt des Vorlevels abzusuchen, wo ich noch hin konnte gerade so. Und habe dann noch einen Luftfilter gefunden, der mir noch 30 Sekunden oder so gegeben hat, sodass ich diese Strecke hätte schaffen können. Ohne diesen Luftfilter, der durch Zufall da noch rumlag von einem toten Feind, wäre einfach vorbei gewesen, hätte das Spiel neu starten müssen. Es gab keine Möglichkeit, dass ich diese Strecke überwinde. Und das ist halt auch immer schlechtes Game Design. Das ist immer doof. So, das bringt dir auch nicht mehr, wenn du dann nach 10 Spielstunden auf einmal nicht mehr weitermachen kannst.
Ja, Ich finde es immer blöd, wenn man zu einer Mechanik gezwungen wird. Also wenn man gezwungen wird, eine Sache zu benutzen, wie zum Beispiel bei Zelda mit dem Kochen und so, wenn es nicht eine andere Möglichkeit gibt, das zu lösen. Ich hatte zum Beispiel bei, als ich Horizon gespielt habe, habe ich ganz, ganz lange immer nur mit Pfeil und Bogen gekämpft, bis ich irgendwann dann mal gemerkt habe, es mal ausprobiert habe, dass die Fallen, die man stellen kann, ne, einem das Leben unglaublich viel leichter machen, ne? Weil du kannst halt den Gegner angucken, kannst mal gucken, wo der denn so lang läuft, und dann kannst du erstmal den Weg mit Fallen zupflastern und dich dann ganz hinten irgendwo hinstellen, einmal winken, huhu, dann kommt der zu dir angerannt und ist schon fast tot, wenn er bei dir ist, ne? Also du kannst halt, das ist so ein bisschen so Tower-Defense-mäßig, du kannst einen Todesparcours quasi bauen, was einem das Leben viel, viel leichter macht. Aber du musst es nicht machen, ne? Du kannst auch ohne spielen. Also ich finde es immer schön, wenn man ein bisschen die Wahl hat, so verschiedene Sachen zu machen.
Ja, finde ich auch. Und interessant ist halt, dass solche Sachen wie Fallen bei Horizon war genau das gleiche bei mir. Das sind Sachen, die ich immer liegen lasse. Ich mag keine passiven Waffen. Ich mag nicht irgendwo was hinlegen und warten, ja, ob was reinläuft. Das ist einfach so, ne? Ist nicht mein Spielstil, brauche ich nicht. Aber bei Horizon zum Beispiel, wenn du es auf hoch schwierig spielst, was ich gespielt habe,
ja, kommst du wahrscheinlich gar nicht anders.
Brauch, 100 Pro, du brauchst es. Ja. Selbst die großen Feinde bleiben mit diesen Elektrofallen hängen, und wenn du komplett ohne spielst, schießt du sowieso mit dem Bogen mal daneben in der Geschwindigkeit, weil du auch wenig von dieser Slow-Mo-Zeit hast. Ja. Das ist nicht geil. Ja. Reini, wir müssen zum Ende kommen.
Ja, ich müssen wir.
Gleich noch Fußpflege.
Das heißt, wir müssen Musik empfehlen noch. Wünsch dir
Musik
was.
Musik empfehlen. Ja, warte mal, ich muss mal kurz niesen. Ah, ich hab's rund. Nee, doch. Ah, vielleicht. Ach, nee, jetzt ist weg.
Hören Sie Herrn Bielendorfer beim Geschlechtsakt.
Ich nehme den wunderschönen Song House of Cards von Radiohead.
Okay.
Gegen Radiohead kann man nie was sagen.
Ja, nee, kann man nicht. Ich hätte gerne I Don't Feel Hate von Jendrik.
Oh, fick dich. Nein, bitte nicht. Oh nein. Oh, wirklich?
Bitte? Ja, bitte. Nur damit du es auf die Liste packen musst.
Oh, mein Finger, oh, mein Finger. Oh, er hat's getan. Oh Gott, das ist ein schrecklicher Moment gewesen, Reini. I don't feel hate. I don't feel sorry. Und jetzt kommt die Hand. Postleitzahlen im Land. 5
Rolf,
Postleitzahlen. Boah, es ist einfach nur ohne Scheiß, Rainer. Das ist einfach ganz schrecklich. Und für mich auch nicht nachvollziehbar, warum man das tun sollte. Also warum sollte, ist egal. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen.
Ja, wir haben da schon drüber gesprochen.
40
okay.
Minuten. Ja. Reini, das war eine schöne neue Folge. Ich küsse dein Bäuchlein. Mach's gut, mein Hase. Schlaf schön. Leg dich wieder hin.
Ja, werde ich tun.
Und ihr da draußen, Düsseldorf ist noch im Vorverkauf. Ist aber schon, ich glaube, wir haben 400 Tickets in einer Woche verkauft. Unfassbar.
Ja, ist fast voll. Also 500 passen rein und ich glaube, wir haben 450 oder so sind weg. Also
genau. Also wenn ihr noch kommen wollt, geht auf Eventim und kauft euch die Karten.
Genau. Und bei Oelde sind es, glaube ich, noch, wie man immer so schön sagt, Restkarten. Das sind
Restkarten.
Ja, das sind diese Viererplätze, die halt Corona-bedingt, glaube ich, nicht anders gehen. Könnt ihr auch mal gucken, falls ihr noch wollt. Und demnächst kommt dann
vielleicht
irgendwann
könnt ihr euch ja verschalten miteinander und könnt einfach zu viert kommen, verstehst
ja,
du?
Das, ja, könnte man auch, wenn alle auch gesund gehen und so. Ansonsten ist Essen kommt demnächst noch dazu, also Essen-Mülheim.
Ja, Essen-Mülheim.
Da wissen wir noch
zurück in unsere Zeppelin-Halle, das wird geil.
Da wissen wir noch nicht genau wann, aber das müsste auch irgendwann jetzt in den nächsten Tagen, oder?
In den nächsten Tagen. Es wird nicht mehr lange dauern.
Schauen wir mal. Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei der Fleischoper.
Danke, Reini.
Bitte.
Vielen Dank. Viel Spaß beim Diabetes rausschmecken. Ne? Mach Pass auf dich auf.
Tschüss.
Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.